Hallo ihr Lieben, bevor es mit der Folge losgeht, ganz rasch eine Bitte in eigener Sache. Es ist Award Season, das heißt, es werden fleißig Preise vergeben und wir bei Weltwach, wir sind noch ganz begeistert und beseelt und dankbar, weil wir kürzlich für unsere Reisereportage Folgen, zum Beispiel zu Tansania, Irland und Niedersachsen, auf der ITB 2024 mit dem Columbus Radiopreis in der Kategorie Bester Podcast ausgezeichnet wurden. Und jetzt gibt es schon wieder die nächste Chance, einen Preis einzusammeln. Und die würden wir natürlich gern nutzen. Aber dazu brauchen wir euch. Denn ihr könnt für uns abstimmen und zwar beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Unterhaltung. Einfach Deutscher Podcastpreis und Unterhaltung googeln und dort für uns abstimmen. Oder auch in unseren Linktree in der Showbeschreibung schauen. Auch dort haben wir den Link für euch hinterlegt. Das geht innerhalb weniger Sekunden und wir wüssten eure Stimme wirklich sehr zu schätzen. Ganz lieben Dank und los geht's mit der Folge.
Dieses Erlebnis Winter, es hat mich immer begeistert, so in surrealer Umgebung unterwegs zu sein, wo der Schnee knirscht, alles glitzert. Wenn man atmet, spürt man, wie sich die Lunge zusammenzieht. Das ist einfach faszinierend. Man kommt sich wie in einer anderen Welt vor. Und ich mochte immer diese Stimmung, die hat mich immer gereizt. Sehr viele Dinge verlieren an Bedeutung, wenn man so frei und aufs Wesentliche reduziert unterwegs ist. Also man kümmert sich ja dann auch wirklich nur um die unmittelbaren Bedürfnisse, das Vorankommen, einen guten Lagerplatz zu finden, Schutz zu finden. Natürlich geht es auch ums Essen, um Nahrung, um Wasser. Das sind die Dinge, die einen dann beschäftigen.
Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser Episode, die uns ins eisige Sibirien führen wird. Aber vorher wie immer ein paar rasche Worte in eigener Sache. Zum einen führen wir in dieser Episode ein neues Segment ein, über das ich mich sehr freue, denn beteiligt ist daran niemand Geringeres als Reiseschriftsteller Andreas Altmann. Ihn werdet ihr in nächster Zeit regelmäßig hier hören, mehr dazu später in dieser Folge, ihr dürft gespannt sein. Außerdem gibt es diese Woche wieder eine neue Weltwach Plus Episode. Zu Gast ist ein guter Weltwach Bekannter und Freund, André Schumacher. Wir philosophieren übers Reisen und Wandern auf unbekannten Pfaden. Wir reden über eine denkwürdige, um nicht zu sagen demontierende Frachtschiffreise, wie André es an einer Stelle formuliert. Wir reden übers Reisen als Krücke, auch das eine Formulierung von André, darüber, welche Eindrücke er in Nepal aufgesaugt hat. Wir reden über Andres Kunterbundhof und vieles, vieles mehr. Und außerdem auch über einige spannende News zum Weltwach-Festival. Denn wie ihr vielleicht wisst, haben André und ich uns ja zusammengetan, um ein kleines, aber hoffentlich und ganz bestimmt feines Reisefestival ins Leben zu rufen. Und zwar auf dem wunderschönen Kunterbundhof von André. Das ist ein Hof, der schon mehrfach als einer der schönsten Deutschlands ausgezeichnet wurde. Eigentlich sollte es ja dieses Jahr losgehen, 2020, aber da hat uns Covid-19 ja nun einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die gute Nachricht ist aber, wir holen das alles im kommenden Jahr nach und zwar noch mehr als das. Also statt der ursprünglich geplanten 2 Termine wird es 2021 ganze 4 Festivals geben, also 4-mal ein langes Wochenende für Naturliebhaber und Fernwehgeplagte und Weltenentdecker und natürlich auch solche, die es werden wollen oder einfach nur eine spannende Geschichte aus der Ferne zu wissen schätzen. Euch erwarten jedes Mal spannende Vorträge von Abenteurern und Fotojournalisten über ferne Landschaften und fremde Kulturen, also das, was ihr auch im Podcast hier bei Weltwach geboten bekommt. Euch erwartet jeweils die Aufzeichnung einer Weltwach-Live-Ausgabe. Dazu erlesene Weine, die gute Küche eines spanischen Spitzenkochs, Live-Musik nicht zu vergessen, Wanderungen, Lagerfeuer und das alles in privater Atmosphäre, in einer kleinen, handverlesenen Runde, denn pro Ausgabe gibt es nur rund 50 Tickets. Und jetzt steht unser Festivalprogramm für 2021 auch seit kurzem, das heißt also alle Termine und auch alle Referenten stehen fest und das findet ihr auf weltwach.de. Ich fasse es mal ganz, ganz kurz zusammen. Los geht's am 18. Juni mit André Schumacher selbst als Hauptgast. Er wird uns unter anderem von den Kanarischen Inseln erzählen. In der zweiten Ausgabe, die beginnt am 25. Juni, also eine Woche später, da wird dann der weltreisende Axel Brümmer zu Gast sein. Der war schon in Weltwach-Episode 89 dabei und hat dort von einigen Abenteuern erzählt. Wirklich, wirklich spannend. Viele Weltreisen gemacht. Ausgabe 3 beginnt dann am 13. August und zu Gast ist Bruno Baumann. Abenteurer, wirklich erster Güte, wie ich finde, und Gast in Weltwach-Episode 34 und 45. Und in diesen Episoden hat er uns unter anderem davon erzählt, unter wie dramatischen Umständen es ihm als erstem Menschen überhaupt gelungen ist, das sandige Herzstück der Wüste Gobi zu Fuß zu durchschreiten. Und ich habe diese Folgen wirklich geliebt. Und deswegen ist da zum Beispiel auch Teil oder Bestandteil vertreten, wie auch immer, im Weltwach National Geographic Buch Abenteuer im Gepäck. Ja, und Ausgabe 4 beginnt dann schließlich wiederum eine Woche später am 20. August. Und dann begrüßen wir die Leaving Home Function oder Leaving Home Funktion, wird, glaube ich, an einigen Stellen noch ausgesprochen. Das ist ein fünfköpfiges Künstlerkollektiv, das gerade richtig Furore macht mit einem tollen Vortrag und einem tollen Kinofilm über ihre durchgeknallte Reise. Sie sind nämlich mit alten russischen Ural-Motorrädern in 2,5 Jahren auf dem Landweg von Halle an der Saale bis nach New York gefahren und hatten unzählige Pannen unterwegs und natürlich dann auch viele irrwitzige Abenteuer. Ja, und dazu, wie gesagt, erstklassige Live-Musik, vieles mehr. Schaut euch das bei Interesse gern an. Alle Infos dazu gibt's auf weltwach.de unter Events. Es würde mich jedenfalls wirklich sehr, sehr freuen, die einen oder anderen von euch dort begrüßen zu dürfen. Und jetzt zum Thema dieser Folge. Und da kommen mir direkt einige Begriffe in den Sinn, die geeignet sind, das zu beschreiben, was den meisten von uns wohl unweigerlich einfällt, wenn wir von Sibirien hören. Weite, Wildnis, Abenteuer. Und genau dafür steht Sibirien natürlich, also die endlose Taiga, vollkommene Abgeschiedenheit, all diese Dinge. Und genau diese Vorstellung hat auch meinen heutigen Gast nach Sibirien gezogen und zieht ihn auch immer wieder magisch an. Und dieser Gast ist Richard Löwenherz. Für ihn beginnen die spannendsten Wege dort, wo die Straßen enden. Und das ist in Sibirien genau so der Fall, zumindest an den Orten, in die er sich dort begibt. Er hat sich nämlich wiederholt in die entlegensten Gebiete jenseits des Urals begeben, um ganz tief einzutauchen in, wie er es beschreibt, in eine Welt voller Ursprünglichkeit und majestätischer Natur. Seit 1999 bricht er nun schon regelmäßig zu Touren nach Russland auf, häufig auch im Winter. Und deswegen hat er wirklich viele spannende Geschichten zu erzählen. Und deswegen habt ihr ihn übrigens mir auch vorgeschlagen, und zwar schon vor längerer Zeit, mit der entsprechenden Funktion auf weltwach.de. Da gibt's ja die Funktion oder die Möglichkeit, eure Wünsche für potenzielle Gäste einzureichen und dann auch für die Wünsche oder auch gegen die Wünsche anderer Weltwachhörer abzustimmen und diese nach oben zu voten. Das ist ein bisschen schwer zu finden, ich muss es zugeben, aber wenn ihr es versucht, wird es euch gelingen. Ihr müsst dazu einfach auf Podcast gehen, auf den Weltwach-Podcast und dort ein bisschen runterscrollen und dort steht dann irgendwo sowas wie für euren Wunschgast abstimmen. Ja, und so war es auch mit Richard. Er wurde vorgeschlagen, es hat eine Weile gedauert, bis ich es dann fertiggebracht habe, ihn tatsächlich auch zu treffen. In Berlin hat es dann geklappt und so ist dieses Gespräch entstanden, das ich euch jetzt sehr gern präsentiere. Viel Spaß damit. Hallo Richard, herzlich willkommen bei Weltwach. Es freut mich sehr, dass du dabei bist.
Ich freue mich auch riesig, hier mit dir ins Gespräch zu kommen.
Sehr, sehr schön. Ja, wir sind hier in Berlin. Es ist ein regnerischer Tag und schlechtes Wetter wie dieses entfesselt nicht bei jedem von uns die große Reisesehnsucht. Du begibst dich in so einige Gegenden, wo das Wetter noch viel harscher sein kann. Darüber sprechen wir heute. Ganz grundsätzlich aber zunächst einmal die Frage, was muss eine Reise für dich bieten, damit du sie richtig spannend oder interessant findest?
Oh ja, das sind immer Dinge, wo ich dann selber auch überlege, die kann man nicht an einer Hand abzählen. Es müssen mehrere Sachen sein, die mich reizen, auf eine Reise zu gehen. Und das sind vor allem auch so ein paar unbekannte Dinge, also wo ich dann die Möglichkeit habe, auch noch was Neues selbst zu entdecken. Und klar, mich reizt es natürlich auch immer so ein bisschen, ein paar Herausforderungen anzunehmen, irgendwie so über meinen Horizont hinauszukommen, ja, auch über mich hinauszuwachsen. Es sind so verschiedene Sachen. Also zum Beispiel halt so abgelegene Regionen reizen mich vor allem auch deshalb, weil ich da im Voraus sehr wenig in Erfahrung bringen kann im Voraus. Und das macht's ja dann irgendwie auch aus, irgendwie so als Entdecker selbst dort dann eben Informationen zu sammeln, sich ein Bild zu machen, was man sonst nicht von zu Hause aus machen kann. Dann macht für mich eine Reise auch Sinn, dass man dort persönlich selbst unterwegs ist. Das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt.
Wann und wo sind diese Kriterien für dich das erste Mal so richtig erfüllt worden?
Also bei mir hat sich alles irgendwie so schrittweise entwickelt. Es ist nicht so gewesen, dass ich irgendwie schon als Kind irgendwie einen großen Traum gehabt hatte. Ich will unbedingt mal nach Sibirien reisen oder so. Das gab es damals überhaupt nicht. Noch nicht mal Interesse, irgendwie ins Ausland zu gehen. Das fing einfach an so mit Radfahrten, mit Freunden in die Umgebung. Und dann habe ich halt gemerkt, das macht mir Spaß. Und dann hat man irgendwie die Touren immer ein bisschen mehr verlängert. Irgendwann haben wir uns dann mal entschieden, in Skandinavien eine Reise zu machen. Das war während der Abi-Zeit. Und da habe ich da auch mal das erste Mal richtig Blut geleckt, weil wir das erste Mal so mit reduziertem Hausrat so richtig frei und unabhängig unterwegs sein konnten. Und seitdem habe ich dann auch jedes Jahr immer wieder eine neue Tour unternommen und dann auch immer wieder eine andere Region, auch immer weiter weg. Ich habe mich also sukzessive dann immer so vorangetastet und bin dann auch mal eben an die finnisch-russische Grenze gelangt und habe dort irgendwie das Gefühl gehabt, ach, da hinten, da muss es auch noch interessant sein, vielleicht sogar noch abenteuerlicher, und bin dann halt dort weiter
also unterwegs gewesen. Also immer näher in Richtung Russland eigentlich.
Ja, also erst nach Norden und dann nach Osten. Und dann habe ich halt irgendwie sukzessive nach und nach ganz Russland durchquert, bis ins hinterste Eck von Sibirien, bis ich dachte, jetzt habe ich alles gesehen, bin dann mal nach Zentralasien. Und also ich habe nicht vorher gewusst, dass ich das sehen möchte. Das ist immer erst entstanden, als ich irgendwo unterwegs war und dann irgendwie eine Situation war, wo ich mir dachte, Mensch, das könnte jetzt auch noch interessant sein. Das schaue ich mir jetzt als nächstes an. Und so bin ich dann halt immer Schritt für Schritt weiter in die abgelegenen Ecken dann auch gelandet.
Was war's, was dich dann immer weiter nach Norden und dann später nach Osten gezogen hat?
Ich glaube schon auch grundsätzlich erstmal die Faszination an so weitläufigen Natur-, Wildnislandschaften. Ich mochte das eben immer schon gerne, in der Natur zu sein, diese Ruhe zu haben, auch irgendwie in so einen Rhythmus zu kommen, teilweise in so einen meditativen Rhythmus, weil man eben auch lange Zeit dann für sich selbst unterwegs ist und nicht so sehr abgelenkt ist wie in der durchstrukturierten Welt hier, wo man auch ringsherum immer irgendwelche Begegnungen, viele Begegnungen hat, Menschen hat, Autos hat, und da oben ist halt wirklich für lange Zeit Ruhe, und das mochte ich irgendwie. Und in Russland kam dann noch der Aspekt hinzu, dass ich dort auf wunderbar gastfreundliche Menschen auch getroffen bin, die einen ins Haus geholt haben. Also das hat mich auch immer irgendwie fasziniert, wie offen die Leute da sind und was man mit denen so erleben kann. Dann sind so kleine Phasen, wo man dann so richtig, richtig, richtig viel erlebt, und dann hat man wieder seine Ruhe. Diese Kontraste, die mochte ich auch irgendwie. Das war einfach schön, und das hat mich dann immer wieder rausgezogen, dann auch in speziell in diese Regionen.
Und wie steht's um Sibirien? Wann warst du dort das erste Mal?
Sibirien war ich das erste Mal 2006 mit der Transsibirischen Eisenbahn. Da gab es nämlich ein Geländepraktikum von meinem Geographiestudium in der Mongolei. Und da dachte ich, fahre ich doch mal mit der Bahn, und bin das erste Mal dann durch Sibirien gekommen. Und auf der Rückreise habe ich mir auch ein Fahrrad vor Ort gekauft und dachte mir, wenn ich schon mal da bin, muss ich da auch eine Radtour machen. Bin durch die Nordmongolei gefahren bis in den russischen Altai und dann halt dann auch das erste Mal mit dem Fahrrad ein Stück durch Sibirien gefahren. Und danach ging es halt immer wieder nach Sibirien. Also da, seitdem hatte mich dann auch Sibirien angefixt.
Mit welcher Erwartungshaltung warst du damals nach Sibirien gekommen? Von der Mongolei auskommend.
Ah, schwer zu sagen.
Schon eine Weile her.
Ja, Erwartungshaltung.
Hattest du überhaupt eine? Ich meine, wir alle haben ja irgendwie klar, eine Erwartungshaltung.
Man oder hat
eine
immer Vorstellung zumindest. Genau, so ein Klischeebild im Kopf irgendwie von dieser Wildnis, von dieser Weite, von diesen kleinen Dörfchen so abgelegen, wo die Zeit stehen geblieben ist. Und das ist auch ein Punkt irgendwie. Man trifft tatsächlich dort auch immer noch so ursprüngliches Leben an, wo die Leute noch so nach althergebrachter Weise leben. Das fasziniert mich auch, und das habe ich auch gefunden. Also so ein paar Bilder haben sich bestätigt, so dass ich da irgendwie auch auf meine Kosten gekommen bin mit dem, was ich wollte, erleben wollte.
Gab's Bilder, gab's Dinge, die sich nicht bestätigt haben, die ganz anders waren, als du sie dir vorgestellt hättest?
Definitiv auch. Also insbesondere in den letzten Jahren habe ich auch gesehen, dass selbst in den hintersten, in den abgelegensten Dörfern auch die Zeit mitgeht. Also die Leute sind da, leben da nicht hinterm Mond. Die haben dann auch alle ein Smartphone, haben da teilweise Stereoanlage oder Laptops. Also man, von draußen sieht immer noch alles aus wie vor Jahrhunderten, aber wenn man in die Häuser reingeht, sieht man, dass die Leute...
Wie sieht's von draußen aus?
Ja, noch so die windschiefen, hölzernen Hütten, nicht alles so sauber konstruiert, liegt irgendwie Zeugs rum. Sieht so, naja, sieht archaisch aus irgendwie, wie die Leute da noch leben. Aber innen drin teilweise auch, aber die Technik ist halt dabei. Oder 2018 war das, da war ich auch mal in Tschukotka bei den Rentiernomaden, und auch in ihren Zeltlagern war ich einmal zu Gast. Selbst da haben die Leute Smartphones und hören Musik und machen Fotos damit, obwohl man gar kein Netz hat, um zu telefonieren. Die Dinger sind halt da, die brauchen die Leute dort auch in diesen abgelegenen Tundrengebieten.
Fangen wir aber vielleicht mal am Anfang an und bei den Grundlagen. Ich würde, wie gesagt, besonders über Sibirien sprechen wollen in diesem Gespräch. Und Sibirien, klar, das liegt in Russland, so viel ist klar. Aber Wo genau liegt Sibirien dort und wie sind die wesentlichen Merkmale landschaftlich, klimatisch?
Also Sibirien ist ja nach unserem westeuropäischen Verständnis der Teil Russlands, der sich östlich des Urals befindet. Die Russen selber sehen eigentlich, also bezeichnen Sibirien nur einen gewissen Teil davon. Der ganz im Osten, der Teil, der nennt sich dort Dalny Vostok, der ferne Osten. Aber hier für uns ist das auch alles Sibirien bis ans hinterste Eck, bis fast an Alaska ran. Klima, also damit ist natürlich ein riesiges Gebiet abgedeckt. Klimazonen hat man da mehrere, verschiedenste Landschaftszonen, eine Menge an Kulturen und Ethnien. Alles ist irgendwie in diesem riesigen Gebiet zu finden. Das ist nicht bloß monotone Taiga und alles sieht irgendwie gleich aus. Nein, nein, also man findet da wirklich extrem viele Unterschiede. Also von der Wüste über die Taiga bis zur Tundra. Klimatisch dann auch harte Winter, heiße Sommer. Es gibt auch maritime Ecken, wo man halt viel Regenwetter hat, wo die Temperaturen auch nicht allzu groß schwanken. Also es gibt alles, wenn man so möchte.
Okay, dann wollen wir vielleicht mal einige dieser Regionen exemplarisch durchstreifen anhand einiger deiner Reisen. Du hast zum Beispiel mal im Alleingang die Gebirgszüge des Sajan, wird Sajan ausgesprochen?
Sajan, ja.
Okay, und das Altai durchquert und dazu hunderte Kilometer weglose Wildnis, bikecraftend in Anführungszeichen, zurückgelegt auf einem kleinen Schlauchboot. Wo liegen Sajan und Altai und was genau beschreiben diese Begriffe?
Sajan und Altai, das sind zwei Gebirge direkt an der Grenze zur Mongolei. Mhm. Dieses Gebirge zu durchqueren, die Idee dazu hatte ich nach dieser Mongolei-Reise, als ich damals das erste Mal dort lang bin und am Ende auch in dem russischen Altai gelandet bin, dachte ich, ich muss unbedingt auch mal die russische Seite sehen. Und da ich dort bemerkt habe, dass es dort keine durchgehenden Wege gibt, bin ich eben das erste Mal damals auch auf die Idee gekommen, das Ganze mit einem Schlauchboot zu kombinieren und dann eben wegelose Wildnis auf einem Fluss beikraftend unterwegs zu sein. Das bedeutet dann eben mit dem Packraft, so ein tragbares kleines Schlauchboot, dass man das Fahrrad dann einfach vorne dann auf den Bug legt, hat funktioniert, hatte ich vorher alles mal ausprobiert, dass das geht und war auch zuversichtlich, das in der sibirischen Wildnis zu schaffen. Und es hat funktioniert. Ich war 2 Wochen so unterwegs, um den nächsten Fahrweg zu erreichen, um letztendlich nicht nur den Sajan, sondern auch den Altai an einem Stück durchqueren zu können.
Kannst du die Landschaft beschreiben, durch die du da gekommen bist? Zunächst ging es ja los auf dem Fahrrad, richtig?
Genau, gestartet bin ich in Irkutsk in der Nähe vom Baikalsee, bin da auch an der Südspitze des Baikalsees vorbeigekommen und dann auf einer Stichstraße in den Ostsajan eingebogen, wo die dann halt irgendwann endete. Man hat dort am Anfang so teilweise offene Steppenlandschaften, Taiga gemischt halt so ein bisschen. Die Lärche ist so ein dominierender Baum, der dort auch ganz typisch ist in Ostsibirien. Aber als ich dann über diesen Pass dann in die Wildnis abgetaucht bin, dann dominierte die Pinie. Die Wälder sahen schon so richtig urig aus, so wie aus russischen Märchen. Bartflechten hingen von den Zweigen runter. Man merkte, da war ein anderes Klima. Und als ich dann weiter in Richtung Altai gekommen bin, habe ich dann auch das Herz der Republik Tuva durchquert. Und die ist schon so richtig mongolisch geprägt. Also man hat dort wirklich baumlose Steppe, hat mich sehr an die Mongolei erinnert, die Region. Und zum Schluss der Altai auch Hochgebirge mit Pässen von über 2000 Metern habe ich dort überquert. Berge sind dort auch bis 4000 Meter hoch.
Auf irgendwelchen Passstraßen oder wie hast du dich da
auf irgendwelchen Pisten dann, die auch nirgendwo auf einer Karte verzeichnet waren. Ich habe die dann irgendwo erahnt. Ich habe auch mal einen Bericht gelesen von Motorradfahrern, die dort rüber sind und habe dann irgendwie abgeschätzt, wo es gewesen sein könnte und bin dann einfach frei nach Nase da lang und habe auch tatsächlich einen Weg gefunden, um da rüber zu kommen. Bei Wintereinbruch, das war schon am Beginn des Winters, durch verschneite, baumlose Hochgebirgslandschaften zu fahren. Also da war also wirklich alles Mögliche auch dabei auf dieser Einreise, was Landschaften und Klima angeht.
Ja, und du bist ja ohne GPS-Gerät unterwegs gewesen, soweit ich weiß.
Ja, bis heute. Ich habe keinen GPS. Also ich habe schon einen Notfallsender auch dabei, um halt im Notfall auch eine Meldung abzusenden oder auch SMS über Satellit, dass man mal kommunizieren kann. Aber navigieren, orientieren tue ich mich bis heute nur mit Papierkarten, die ich mir aus dem Internet vorher runtergeladen habe. Russische Generalstabskarten aus der Sowjetzeit. Die sind bis heute eigentlich immer noch das beste Kartenmaterial, was man kriegen kann. Nicht immer aktuell natürlich, weil die sind aus den 80ern, teilweise 90er Jahren, wo dann halt Ortschaften, Straßenverläufe natürlich nicht mehr aktuell sind, aber Naturräume sind halt nach wie vor unverändert und man kann sich mit diesen Karten wunderbar orientieren. Und ich habe dann unterwegs auch oft meine Route dann selbst eingezeichnet, um zu wissen, wo ich bin und wo ich war.
Hast du dich jemals verirrt, weil du vielleicht doch nicht genau da warst, wo du glaubtest zu sein?
Ja, manchmal gibt's halt nicht so viele Anhaltspunkte in der Landschaft, dann weiß man nicht so genau, bin ich jetzt in dieses Tal eingebogen oder ist das jetzt hier der Fluss, den ich überquert habe. Mit Fahrrad ist das alles immer noch ganz gut nachvollziehbar, weil man ja auch eine Entfernungsmessung hat gleichzeitig. Aber als ich mal zu Fuß wegelos in der Wildnis unterwegs war, und ringsherum nur Taiga hatte. Da hat ein 3 Kilometer langes Stück quer durch den Wald gereicht, dass ich nicht mehr wusste, wo ich langlaufe und wo ich hin muss, weil ich einfach keine Orientierungspunkte hatte. Also ich habe mich sonst halt an Bergen am Horizont erinnert, orientiert. Wenn ich den Berg gesehen habe, der muss rechts von mir sein, wusste ich, ich laufe in die richtige Richtung. Und irgendwann war der Wald so dicht, dass ich ihn nicht mehr sehen konnte. Und den Kompass hatte ich dummerweise in einem anderen Rucksack liegen lassen, den ich noch holen wollte. Und bin dann tatsächlich im Kreis gelaufen, ohne es zu merken. Ich habe gedacht, ich laufe immer noch geradeaus und habe dann irgendwann ein paar Berge wieder vor mir gehabt und dachte, jetzt kann ich mich endlich wieder orientieren. Und musste feststellen, das sind die, wo ich gerade hergekommen bin. Also es kann sogar auf so kurzen Strecken passieren, wenn man wegelos in der Taiga unterwegs ist und sonst keine Orientierungspunkte um sich herum hat. Ist also auch schon mal passiert.
Wobei die Strecken, die du zurücklegst, natürlich insgesamt genommen nicht kurz sind, wegelos, sondern du bist ja zum Teil wirklich über mehrere Wochen hinweg in der Wildnis dort unterwegs, ja, abgeschnitten von jeglicher Zivilisation.
Genau, also nach dieser Reise durch den Sayan und Altai, wo ich halt dieses Stück bikeraftend auf einem Fluss gemacht habe, das war das erste Mal so ein richtiges Wildnisabenteuer, war ich danach so angefixt, dass
vielleicht,
ich...
Vielleicht, dann möchte ich, bevor wir dann auf danach zu sprechen kommen, vielleicht noch ganz kurz, weil du hast gerade so schön beschrieben, du bist dann über diese Pässe gelangt, auf irgendwelchen kleinen Wegen mit deinem Fahrrad und irgendwann musstest du ja dann beurteilen, so in welchen Fluss nehme ich mir jetzt, an welcher Stelle steige ich ein und kann ich mir das mit meinem kleinen tragbaren Schlauchboot überhaupt zutrauen? Wie hast du diese Entscheidung getroffen, wie du da am besten vorankommst?
Also ich habe mir das natürlich vorher schon ganz genau angeschaut. Ich habe jahrelang auch recherchiert, ob es überhaupt Pfade gibt und welche Wege man nehmen kann und welche Pässe vielleicht nicht so schwer sind zu überqueren mit einem Fahrrad, wenn es nur noch Wanderwege geben sollte. Und habe natürlich keine vollständigen Informationen über die Route gehabt. Also vieles musste ich dann auch erst vor Ort entscheiden. Das konnte man nicht einfach machen vorher. Also man lässt sich auf das Abenteuer an. Das macht ja auch ein Abenteuer aus. Man probiert und schaut, wie gut man damit zurechtkommt. Man muss auch immer wieder improvisieren oder umentscheiden, weil man sich vielleicht was ganz anders gedacht hat, als es dann kommt. Aber im Großen und Ganzen konnte ich meinen Plan A damals umsetzen. Es hat so funktioniert, wie ich das machen wollte, auch wenn es zwischendurch mal ein bisschen beschwerlich war. Ich musste dann halt über einen Wanderweg 15 Kilometer Fahrrad und Gepäck dann teilweise auch tragen, bis ich meinen Fluss erreicht habe, bis er irgendwann breit genug war, dass ich mein Boot einsetzen konnte. Es gab dann irgendwann auch eine Einstiegsstelle, die von irgendwelchen russischen Rafting-Gruppen schon mal breit getreten wurde. Da wusste ich, okay, hier kann man anfangen. Wusste ich alles vorher nicht. Habe ich dann vor Ort gesehen und mir war klar, hier ist ein guter Punkt, die Flusstour zu starten.
Wie kalt war das Wasser ungefähr?
Oder oben in den Bergen war es noch ziemlich eisig. Ich hatte deswegen auch einen Trockenanzug dabei, falls ich dann doch mal ins Wasser falle, dass ich dann nicht gleich irgendwie Gefahr laufe zu unterkühlen oder dass ich dann vielleicht ewig lange damit beschäftigt bin, meine Sachen zu trocknen. Das war auch eine gute Entscheidung gewesen, weil ich sowieso auch immer wieder mal aussteigen musste aus dem Boot, um irgendwelche Hindernisse herum zu transportieren. Vor allem mit dem Fahrrad vorne drauf wusste ich auch nicht so genau, wie wird das wohl funktionieren. Wenn da Bäume quer liegen oder Felsen im Wasser sind, bleibe ich da hängen, gibt es dann Probleme und wenn Wellen sind, schmeißt es mich um, aber es hat alles sehr gut funktioniert. Also man lernt dann auf der Strecke erst eigentlich, wie man es am besten handelt. Also ich habe das ja vorher noch nie so gemacht, schon gar nicht im Wildwasser und schon gar nicht in der Wildnis. Das war ein Riesenexperiment. Man muss natürlich mit viel Bedacht dann rangehen, sehr aufmerksam, sehr vorsichtig sein, weil man ja alleine unterwegs ist. Jeder Schritt muss überlegt sein. Also ich versuche da natürlich möglichst wenig Risiko einzugehen. Wenn ich eine Stelle sehe, okay, das ist ein bisschen kritisch, schaue ich mir das erstmal an und dann entscheide ich, was ich mache. So ist es dann meistens abgelaufen.
Das war also dieses erste Experiment und es ist geglückt. Und ich habe dich gerade unterbrochen, als du angefangen hast zu erzählen, was aus diesem ersten Experiment dann entstanden ist.
Ja, ich wollte halt eine kleine Überleitung schon machen, weil das war eben die erste richtige Wildniserfahrung, die ich gemacht habe. Und die hat mich halt so begeistert, dass ich unbedingt genau das nochmal vertiefen wollte. Also durch wegelose Wildnis, da wo man nicht mit dem Fahrrad fahren kann, mit dem Schlauchboot zu Fuß und mit Rucksack oder Rucksäcken, weil ich so viel Gepäck hatte, jetzt waren es zwei, bin ich dann ein Jahr später in das nordöstliche Sibirien gegangen, um dort halt mal ein längeres Wildnisgebiet zu durchqueren, wo man halt wirklich nur zu Fuß und mit dem Boot unterwegs sein kann.
War das Sundar-Chayata-Gebirge?
Genau, dieses. Und das war auch die Tour, wo ich mich dann zwischendurch mal verlaufen habe.
Okay, und dort bist du ja auch einen vereisten Fluss, glaube ich, hinaufgewandert und auf der anderen Seite von einem Pass hast du dich dann vom Schmelzwasser in Richtung Meer bringen lassen.
Ist das genau, richtig? Genau, das ist so der grobe Ablauf. Ja. Also vereister Fluss deshalb, weil ich war damals auch mit einem Reisegefährten unterwegs, ein Deutscher, der auch sehr gut auskannte, in Russland schon mehrere Touren dort gemacht hat und dachte, der wäre der richtige Kompagnon, um zusammen halt so eine Tour zu machen. Und wir sind dann halt zu zweit auch diesen vereisten Fluss hoch. Vereist deshalb, weil wir sehr früh in der Saison gestartet sind. Wir wussten auch gar nicht, ob das überhaupt möglich ist. Das hat um die Jahreszeit noch keiner gemacht. Alle Experten haben uns gesagt, nein, das ist nicht zu machen. Aber wir wollten uns davon nicht abschrecken lassen, sind trotzdem dort lang und es war irgendwie machbar. Es hat zwar länger gedauert als geplant, aber wir haben es geschafft, dann auch diesen Pass zu überqueren und dann auf einem Fluss auf der anderen Seite noch ein 500 Kilometer langes Rafting in Richtung Ochotskisches Meer, welches Teil vom Pazifik ist, dann zu absolvieren.
Mit welchen Temperaturen hattet ihr es auf dieser Tour ungefähr zu tun?
Ja, am Anfang gab es sogar nachts noch ein bisschen Frost, tagsüber dann so 10 Grad plus. Aber irgendwann, also wir starteten Anfang Juni und sind dann in den Juli reingekommen. Und dann gab es selbst dort oben auch Temperaturen von bis zu 35 Grad dann im Sommer. Richtige Hitze, Bremsen, die einen ständig umschwirrt haben. Abends, als es dann kühler wurde, dann die Mücken, die in Schwärmen über uns hergefallen sind.
Aber du bist ja zum Teil auch wirklich im tiefsten, bitterkalten Winter dort unterwegs gewesen und auch immer noch unterwegs.
Ja, der Winter, das ist unabhängig jetzt mal von Sibirien und von den Reisen, die ich dort im östlichen Russland unternommen habe, immer schon eine Faszination gewesen, auch für mich mit extremen Temperaturen zu irgendwie klarzukommen. Ich wollte dieses Erlebnis Winter, es hat mich immer begeistert, so in surrealer Umgebung unterwegs zu sein, wo der Schnee knirscht, alles glitzert. Wenn man atmet, spürt man, wie sich die Lunge zusammenzieht. Also es ist einfach faszinierend. Man kommt sich wie in einer anderen Welt vor. Und ich mochte immer diese Stimmung. Die hat mich immer gereizt, auch in den Winter hinauszugehen. Und ich habe auch schnell gelernt, als ich mich das erste Mal ins kalte Wasser geschmissen habe, das war 2004 bei einer Radreise durch Skandinavien, dass ich mit einfacher Ausrüstung auch gut klarkomme und dass ich auch gut konditioniert bin. Zum Beispiel, dass wenn ich mich ein bisschen bewege, auch schaffe, meinen Körper wieder auf Temperatur zu bringen, wenn ich mal friere. Und vor allem auch die Extremitäten. Das ist nicht bei jedem Menschen so. Ich habe für mich entdeckt, dass ich Fingerspitzen, Zehenspitzen schnell warm kriege, wenn ich einfach in Bewegung bin. Bewegung, die einzige Überlebensstrategie, um den kalten Temperaturen zu trotzen. Und da habe ich mich natürlich irgendwann auch mal nach Russland gewagt und auch gelernt, dort mit extremer Kälte umzugehen. Und vor 3 Jahren, also 2017 im April, März, April, habe ich dann auch mal eine richtig lange Tour von 6 Wochen im nördlichen Sibirien unternommen, um richtig mal abzutauchen in eine Gegend, die im Sommer nicht erreichbar ist, weil es dort eben Sümpfe, Flüsse, Seen gibt, unendliche Taiga, Gebirge, aber keine Wege. Aber im Winter, wenn alles gefroren ist, Sümpfe, Seen, Flüsse, legt man dort teilweise Straßen übers Eis, teilweise über tausende Kilometer, und dann kann man plötzlich in Regionen fahren, die sonst nie mit dem Fahrrad erreichbar gewesen wären. Das war auch ein Reiz, das eben zu machen.
Also warst du auch in diesem Fall mit dem Fahrrad dort unterwegs?
Genau, also im Winter dann eigentlich nur mit dem Fahrrad bisher. Das Fahrrad war für mich immer schon Fortbewegungsmittel Nummer 1. Mit dem bin ich aufgewachsen. Das war halt verfügbar von Anfang an. Ich musste nicht investieren, um plötzlich für mich meinen Horizont zu erweitern, um frei und unabhängig unterwegs zu sein. Und das ist bis heute so geblieben. Für mich bleibt das Fahrrad irgendwie Fortbewegungsmittel Nummer 1, weil das ermöglicht mir halt einen gewissen Spielraum, auch größere Strecken zurückzulegen und trotzdem irgendwie unabhängig zu sein.
Du hast gerade gesagt, dass es dir ganz gut gelingt, deine Extremitäten warm zu kriegen und natürlich durch überhaupt körperliche Betätigung nicht auszukühlen. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es ja ganz besondere Herausforderungen mit sich bringt, in diesen Temperaturen dort unterwegs zu sein. Also du bist ja wahrscheinlich ständig an der Schwelle zwischen zu kalt, aber es darf auch nicht zu warm werden. Wenn du einmal schwitzt, dann gefriert später wieder der Schweiß, wenn du wieder eine Pause machst. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Welche Herausforderungen gehen mit diesen extremen Temperaturen einher?
Also es ist ganz entscheidend, was du hier gerade aufgezählt hast, weil man darf sich nicht vorstellen, dass eine Radtour im Winter wie eine Radtour im Sommer ist. Also mal abgesehen davon, dass es sich kälter anfühlt, man muss sich auch komplett anders verhalten, man muss komplett anders planen, weil nämlich genau das immer berücksichtigt werden muss. Also ich fahre dann halt auch immer nur so, wie ich mich gut fühle. Das heißt, wenn ich anfange zu schwitzen, muss ich halt einen Gang runterfahren, muss vielleicht pausieren, bis ich wieder ein bisschen abgekühlt bin, weil genau das will ich ja halt auch vermeiden, weil man mich einmal nasse Sachen, wenn die dann zum Teil auch gefrieren, was auch mal passiert ist, kriegt man das Eis zum Teil auch über Tage nicht mehr raus, bis man halt wieder mal eine warme Unterkunft hat. Ja, es sind verschiedenste Herausforderungen, die man hat, aber mit denen bin ich eigentlich immer ganz gut klargekommen. Also ich weiß jetzt gar nicht, was man so im Detail noch ansprechen sollte.
Also was sind denn Maßnahmen, um der Kälte standzuhalten? Außer natürlich tagsüber radeln, damit einem irgendwie warm wird. Aber was ist zum Beispiel in den Abend- und Morgenstunden? Denn du übernachtest ja durchaus auch draußen in der Wildnis und suchst dir natürlich nicht immer irgendwie ein Bed and Breakfast, weil es eben im Zweifel keins gibt.
Also ja, ist schon gang und gäbe, da eigentlich nichts zu finden. Also ich bin natürlich von vornherein darauf eingestellt, dann auch immer die Zeit draußen zu verbringen. Wenn sich Gelegenheiten bieten, bin ich natürlich dann auch mal in irgendeiner Hütte oder zu Gaste gewesen. Das waren auch die Chancen, mal irgendwie Sachen wieder aufzutauen, sich aufzuwärmen, sich selber auch mal richtig zu waschen, wenn man eine Banja hatte, also so eine Sauna, die in Russland üblich ist, auch als Waschgelegenheit. Das machen die Russen dort halt so. Und sonst, wenn ich halt immer die ganze Zeit draußen bin, dann, ich habe mich dann natürlich schon entsprechend ausgerüstet mit der entsprechenden Kleidung, Zwiebelschalenprinzip. Wenn ich irgendwo, also wenn ich nicht mehr fahre, am Lagerplatz abends ankomme, dann gibt's sofort einen Schuh und einen Sachenwechsel, also Schuhwechsel, weil ich dann von Wanderschuhen, mit denen ich halt gut klarkomme, unterwegs dann in wärmere Winterstiefel schlüpfe und dann auch eine isolierende Hose und eine dicke Jacke noch drüber ziehe, weil sobald man sich nicht mehr bewegt oder wenig bewegt, kühlt man sehr schnell aus und das muss man dann auch frühzeitig dann eben schon mit entsprechender Kleidung dann ausgleichen. Also dass man nicht auskühlt.
Du bastelst ja auch im Schuhbereich dann so ein bisschen rum, ne? Mit Tüten und Socken und was da alles so in den Schuh reinkommt.
Genau, für unterwegs auf jeden Fall, weil man gibt unweigerlich immer so Schwitzfeuchtigkeit ab und wenn die in den Schuh geht und den vereisen lässt, dann isoliert er nicht mehr richtig und dann hat man ständig kalte Füße und dann ist die Gefahr natürlich, Erfrierung zu bekommen, sehr groß. Und da gibt's halt diesen Trick, irgendwie so eine Art Dampfsperre, eine Tüte oder auch Fachjargon VBL-Socke, Vapor Barrier Line ist dieses VBL, dass man die dann halt zwischen einer dünnen und einer dicken Socke zieht. Dass die dünne, damit es sich einfach besser anfühlt und die Spitzfeuchtigkeit ein bisschen Raum hat, irgendwo zu bleiben. Und die dicke, die ist dann über der Tüte isoliert, bleibt trocken und hält auch den Schuh. Also der Schuh bleibt dann auch dadurch trocken. Und dann kann man, zumindest ich schaffe es dann auch mit Wanderschuhen bei bis zu minus 30 Grad unterwegs zu sein, weil allein durch die Bewegung bleibt der Fuß warm und durch die Tüte kommt es nicht zu einer Vereisung des Schuhs. Aber abends dann brauche ich dann doch einen dickeren Schuh, so mit Filz oder Wolleinlage.
Wie richtest du dir dann dein Lager her in diesen Temperaturen?
Ja, der nächste Schritt ist dann, man schaut erstmal, wo gefällt's einem, wo will man halt übernachten, dann wird von dem Weg, wo ich gerade dann angehalten habe, eine Spur durch den Tiefschnee getreten bis zu der Stelle, wo ich denke, jetzt ist weit genug abseits vom Weg, dann trete ich die Fläche breit, also ich schaufle da nichts, festtreten funktioniert eigentlich immer ganz gut und hat dann irgendwie, wenn man da ein paar Mal rumläuft, eine richtig harte Fläche als Untergrund. Und dann wird eine Plane ausgerollt, ein Rentierfell und der Schlafsack drauf. Meistens übernachte ich auch unter freiem Himmel, weil ich nur ein kleines Zelt habe. Das ist relativ unbequem, da irgendwie sich reinzuzwängen mit all diesen Schlafsäcken und Sachen. Wenn man das vereist auch von innen. Es gibt dann so einen Reifniederschlag. Wenn man irgendwo anstößt, rieselt das runter. Das ist total unangenehm. Also wenn es nicht windet, nicht schneit, also ein angenehmes, windstilles Wetter ist, egal jetzt, was es für Temperaturen gibt, liege ich meistens unter freiem Himmel und das passt auch
bis ganz zu gut. Welchen Temperaturen ist das möglich?
Zwangsweise auch mal bei minus 50 Grad, die tiefste Temperatur, die ich jemals erlebt habe. Damals auch noch mit einfacher Ausrüstung. Ich hatte einen Schlafsack der ging bis minus 10 Grad und dann noch einen Sommerschlafsack als Decke, der aber immer runtergerutscht ist und dann habe ich nachts gefroren und musste dann alle 2 Stunden mich dann warm bewegen im Schlafsack.
Wie ist das möglich, dass dir da nicht irgendwie die Nase abfriert oder dass du einfach komplett zu einem Eisblock wirst, Schlafsack hin oder her? Also wir haben ja alle schon irgendwelche Dokumentationen gesehen, Reise zum Nordpol, Reise zum Südpol, wo die dann eben auch ihre Expeditionszelte haben und dann sich zusammenkauern abends und den Schnee schmelzen. Und der Horrormoment überhaupt ist es, wenn man dann mal austreten muss und mal für eine Minute vors Zelt muss, wo dann schon das Gefühl vermittelt wird, wenn man da nicht schnell ist, dann ist der Tod nur noch Sekunden entfernt und du verbringst ganze Nächte draußen.
Ja, das funktioniert gut. Also wohlgemerkt bei windstillem Wetter.
Ja.
Also da kann es dann, wie gesagt, auch minus 50 Grad sein. Das ist dann nicht so gefährlich wie minus 20 Grad und Windstärke 4, 5, also wo es dann schon so ein bisschen in Richtung stürmische Stärke geht, was man ja zum Beispiel bei Polexpeditionen wohl häufiger hat. Da ist man ja wirklich öfters starken Winden ausgesetzt und dann ist die Gefahr natürlich auch viel größer, irgendwelche Erfrierungen zu bekommen. Da muss ich dann auch mein Gesicht und alles komplett verhüllen, damit kein Quadratzentimeter Haut irgendwie der Außenwelt ausgesetzt ist, weil sonst doch die Gefahr für Erfrierungen sehr groß ist. Das hatte ich halt auch einmal bei meiner letzten Winterradreise im nördlichen Sibirien, wo ich dann auch am Ende noch 200 Kilometer über das gefrorene Polarmeer gefahren bin. Da gab es auch sogar eine unterhaltene Eisstraße. Faszinierend, da mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Und musste natürlich dann auch dort in dieser schutzlosen Einöde kampieren und bin dort auch einmal in einen Schneesturm geraten, wo im Laufe des Tages der Wind immer stärker wurde. Also normalerweise würde ich den gleich im Zelt aussitzen, aber wenn man natürlich tagsüber dann irgendwann reingerät, dann muss man irgendwann auch die Entscheidung treffen, jetzt schlage ich mein Zelt auf, bevor es vielleicht zu schwierig wird, ein Zelt aufzustellen, weil wenn das da wegfliegt, dann ist es für immer weg und dann hat man ein großes Problem. Das ist dann nämlich wie so eine Festung, wo man sich zurückziehen kann, Schutz suchen kann und ich habe dann auch wirklich diesen Schneesturm dann 24 Stunden, also 2 Nächte an einem Ort ausgesessen, weil es einfach erstens zu unangenehm gewesen wäre, dort weiter unterwegs zu sein und auch gefährlich in dem Sinne, dass man sich Erfrierungen holt und auch dieses Problem mit Schwitzen und wieder abkühlen, vereisen, das ist auch ganz groß, vor allem wenn der Wind von vorne kommt, man schwitzt meistens am Rücken und von vorne kühlt man gleichzeitig aus, das ist eine ganz blöde Kombination, da bin ich auch schon einmal krank geworden, also hatte eine Erkältung gehabt.
Welche, wenn du dort auf so einer eisigen Oberfläche unterwegs bist in diesen Temperaturen, kannst du ausdrücken, welche Bedürfnisse, die du vielleicht hier in Berlin hast, Dinge, die du als ganz selbstverständlich wahrnimmst, dort als erstes verschwinden und an Bedeutung verlieren?
Sehr viele Dinge verlieren an Bedeutung, wenn man so frei und aufs Wesentliche reduziert unterwegs ist. Also man kümmert sich ja dann auch wirklich nur um die unmittelbaren Bedürfnisse, das Vorankommen, einen guten Lagerplatz zu finden, Schutz zu finden. Natürlich geht es auch ums Essen, um Nahrung, um Wasser, jetzt auch unabhängig vom Winter. Das sind die Dinge, die einen dann beschäftigen. Und alles andere spielt dann auch kaum eine Rolle. Also es ist zweitrangig. Klar erinnert man sich hin und wieder an was Komfortables, was man sonst alternativ haben könnte zu dem Zeitpunkt. Aber ich mache ja solche Reisen nicht, um hinterher eine Sehnsucht wieder zurückzuhaben nach Hause an die ganzen Annehmlichkeiten, die man hier hat. Sondern ich will ja, wenn ich unterwegs bin, was erleben. Und solange ich dieses Erlebnis habe, also was dafür auch bekomme, dafür, dass ich mich diesen Strapazen aussetze, bin ich immer zufrieden und kann das auch alles gut wegstecken und mache mir da auch nicht zu viel Gedanken, was mir fehlen könnte.
Worin besteht dieses Bekommen, dass das alles wert macht, diese Strapazen auszuhalten?
Es sind ja vor allem die Eindrücke, die man so sammelt, so besondere Momente, wenn man draußen steht, ein schönes Licht ist, eine herrliche Stimmung, Begegnung mit den Leuten, die auch immer wieder sehr unterhaltsam sind, insbesondere in Russland, wo gerne auch mal der Wodka fließt. Ja, es sind viele Dinge. Also natürlich auch dieses intensive Erlebnis, was man hat, wenn man schon wochenlang irgendwo sich seinen Weg erkämpft hat und dann sein Ziel erreicht. Das ist unvergleichbar, als wenn man sich da mit dem Helikopter hinbringen lassen würde. Das sind so die besonderen Momente. Und wenn man das so erlebt, dann hat man das Gefühl, dafür hat sich's dann auch gelohnt.
Du hast Begegnungen angesprochen. Wie oft kommst du da im Durchschnitt, wenn sich das überhaupt sagen lässt, in die Zivilisation und durch irgendwelche Dörfer?
Ja, ist ja natürlich sehr unterschiedlich, abhängig von den Routen. Bei Radtouren natürlich regelmäßig, wobei bei dieser Winterreise dann halt Dörfer dann zum Teil auch 800 Kilometer auseinanderlagen oder so. Aber man trifft trotzdem Leute. Man ist ja auf einem Weg unterwegs, der existiert, weil ja ab und zu Fahrzeuge dort fahren. Also als Radfahrer ist man nie allein. Kann natürlich sein, dass man manchmal ein oder zwei oder mehrere Tage mal niemanden trifft, je nachdem, was für ein schlechter Weg das ist. Aber auf den Eisstraßen zum Beispiel habe ich auch jeden Tag Leute getroffen. Und das sind dann wie fahrende Gasthäuser, sag ich mal. Die Leute haben mich dann halt in ihre Fahrerkabine eingeladen, wenn es zu einer Begegnung kam. Mhm.
Fallen dir da ein, zwei bestimmte, konkrete Begegnungen vielleicht ein, die dir ganz besonders im Gedächtnis geblieben sind aus den letzten Jahren?
Oh ja, eigentlich sehr viele.
Ja, glaube ich. Das ist so eine typische Frage, ne? Ja. So, wie nach einem Jahr irgendwo Auslandsaufenthalt und wie war's? Erzähl mal für 2 Minuten, aber bitte nicht länger, dann langweilt's mich.
Ja, oder was war das beste Erlebnis, was du hattest? Das lässt sich meistens, diese Superlative lassen sich schlecht rausheben, weil diese Reisen und die Erlebnisse immer als Ganzes für mich einen Wert haben. So die einzelnen Sachen, ja, kann man natürlich auch, wenn man irgendwie zum Thema kommt, dann fällt einem dieses und jenes noch ein und man erzählt dann auch darüber mal genauer. Aber eigentlich, so wenn ich von vornherein was rauspicken soll, fällt mir das immer schwer zu entscheiden, was.
War es nicht mal so, das ist vielleicht jetzt kein positives Highlight, aber es ist mir zumindest in der Vorbereitung irgendwo über den Weg gelaufen, dass sich mal 2 betrunkene Typen aufhängen wollten? Ah, war das in Russland?
Das war in der Mongolei. Das war auch das einzige negative Erlebnis.
Das waren Russen, oder?
Nee, es waren auch Mongolen.
Ach, okay, siehst du, dann ja. Gut, passt es eigentlich gar nicht zum Thema, aber trotzdem.
Ja, aber doch, kann man ja mal erwähnen. Ja. Das war wirklich das einzige negative Erlebnis, was ich mal mit Menschen hatte.
Und siehst du, und ich frage direkt danach, ist ja eigentlich auch mies. Aber ergibt ja trotzdem eine schöne Geschichte.
Ja, aber ich meine, das zu betonen, ist ja auch eine Aussage, dass es halt sonst nicht der Fall ist. Ja. Und da hatte ich auch selbst eine gewisse Mitschuld, weil ich begegne den Leuten auch immer offen und unvoreingenommen. Und in dem Fall, da war ich irgendwie auch so ein bisschen erkältet und krank, habe gerade eine Stunde Pause gemacht und wollte weiterfahren. Dann kamen halt 2 Betrunkene auf einem Motorrad an und wollten mit mir dann auch noch einen Wodka trinken. Und ich hatte überhaupt keine Lust drauf. Ich wollte einfach nur weg und meine Ruhe haben. Und das war der Fehler, weil sonst lasse ich eigentlich immer mir Zeit, mit den Leuten so ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Das zeigt auch eine Art Respekt, den man den Leuten gegenüberbringt, wenn sie nämlich sehen, da ist ein Radfahrer. Was ist das für einer? Die wollen das natürlich wissen. Man ist ja auch Gast in dem Land und irgendwie sollte man sich dann schon immer Zeit für die Leute lassen, was ich auch sonst immer gemacht habe. In dem Fall halt nicht und die waren dann irgendwie sauer. Also da kann die Stimmung dann auch schnell kippen, gerade bei betrunkenen Leuten. Und das endete dann halt damit, dass sie mir angedroht haben, mich an einem Baum aufzuhängen, wenn sie nicht das bekommen, was sie wollen, was am Ende Geld war. Und ich konnte mich dann am Ende tatsächlich freikaufen für umgerechnet 6,80 Euro.
Ach so, okay. So einfach war das dann am Ende
des Tages. Ja, für die Mongolen war es viel Geld, deswegen habe ich da irgendwie ein Limit gesetzt, irgendwie 10.000 Tukruk waren das. Und das haben sie dann auch angenommen, weil man muss ja dann doch irgendwo mal eine Grenze setzen, damit sie nicht das Gefühl haben, die können alles mit einem machen. Es hat funktioniert, obwohl ich wackelige Knie hatte.
Waren sie dann wieder drauf und nett oder war das schon wirklich eine brenzliche Situation wahrgenommenerweise?
Für mich persönlich nicht. Ich hätte weglaufen können, die hätten mir nichts anhaben können, aber ich hätte mein Rad und die ganze Ausrüstung dann nicht mitnehmen können. Die haben ja mein Rad festgehalten, deswegen konnte ich nicht weiter. Und deswegen musste ich irgendwie einen diplomatischen Weg finden, da irgendwie rauszukommen.
Und was heißt, also aufhängen? Ich stelle mir jetzt irgendwie, also
es war
dann mit einem Strick gefuchtelt?
Genau, ja. Oder? Nee, das nicht. Haben es nur mit per Handzeichen irgendwie symbolisiert. Kann ich jetzt hier schlecht machen, weil man sieht es ja nicht. mit Halsabschneidergeste und dann eben gezeigt, wie der Strick um den Hals gezogen wird und dann auf den Baum gezeigt. Also Zeichensprache hat geholfen, dass ich es gut verstanden habe, was sie vorhaben. Wobei mir auch schon
vorgeschlagen, ach, da gibt es ja vielleicht eine Alternative.
Ja, ich habe gefragt, was wollen sie? Und dann haben sie halt mit Fingern dieses wir wollen Geld, also gezeigt. Und dann habe ich einen Zettel mit Bleistift aus der Hosentasche geholt, den ich immer dabei habe. Übrigens auch jetzt, könnte ich jetzt auch machen. Wenn du jetzt von mir Geld haben wolltest, dann könntest du mir die Summe aufschreiben.
Das können wir gerne im Anschluss machen, kein Problem.
Die Summe dann durchstreichen und drunter schreiben, was ich für richtig halte. Und genau so habe ich das gemacht. Und so war die Verständigung, weil es gab ja sonst keine andere Möglichkeit, irgendwie sich zu verständigen. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass es auch ein Bluff gewesen war, um mich einzuschüchtern. Und als ich dann zum Beispiel dem einen schon die erste Hälfte von diesen 10.000 gegeben habe, da hat der andere dann irgendwie gesagt, er will auch. Und meinte ich, die müssen sich das teilen. Und da ist er halt demonstrativ schon zum Motorrad gegangen, hat den Strick abgewickelt. Ja, mit dem sie mich ja theoretisch aufhängen wollten, wie sie das gemacht hätten, Fragezeichen, wollte ich aber auch nicht herausfinden.
Deswegen hast du dann auch nachgegeben und ihm auch noch das Geld gegeben.
Genau.
Aber die Auflösung gab es ja schon, es waren 6 Euro noch was.
Also ja, und war die waren am Ende happy unter sich, also nicht mir gegenüber, dass sie halt mit der Masche durchgekommen sind.
Wunderbar. wie laufen die Begegnungen für gewöhnlich ab, wenn du in diese relativ abgelegenen Dörfer kommst in Sibirien? Hast du da eine bestimmte Vorgehensweise, wie du versuchst, Kontakt aufzunehmen oder klopfst du einfach an die erste Tür, an der du vorbeikommst? Gibt es Gasthäuser?
Gasthäuser, manchmal frage ich, wenn ich tatsächlich wochenlang irgendwie keine Unterkunft hatte und mal wieder was brauche. Aber prinzipiell gehe ich gar nicht auf die Leute zu, mache gar nicht viel. Ich fahre einfach einen Ort rein, man trifft den Erstbesten, man wird angesprochen. Die Leute sind halt gerade dort in den Gegenden, wo kaum jemand vorbeikommt, auch immer sehr interessiert. Vor allem, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Da ist man irgendwie sofort erkennbar als jemand, der von weit her kommt. Und die finden das halt toll, weil sie selber vielleicht selten rauskommen oder überhaupt noch nie die Möglichkeit hatten, ins Ausland zu gehen, jemanden dann plötzlich da zu haben, der aus dem Ausland kommt. Und es ist teilweise dann wirklich so, dass die Leute sich darum reißen, mich als Gast zu haben. Oder dann weitergereicht werde ich dann teilweise auch von einer Familie zur nächsten. Also das ergibt sich von ganz alleine und das meistens so intensiv, dass man dann auch versucht, sich irgendwann mal wieder ganz nett davon zu schleichen.
Worum dreht sich das Leben dieser Menschen für gewöhnlich? Wovon leben diese Menschen?
Das habe ich mich auch immer gefragt. Also viele hatten auch irgendwie ganz plötzlich immer Zeit. Man kommt dann mittags ins Dorf und auf einmal haben alle Zeit. Irgendwie ist da alles ein bisschen anders getaktet als bei uns. Viele, die leben auch so ein bisschen auf Selbstversorgerbasis, nicht komplett. Die haben meistens auch irgendwie einen Job, aber offenbar ziemlich locker geregelt. Aber viele gehen dann halt auch jagen, fischen, Pilze, Beeren sammeln. Das ist halt auch irgendwie ein ganz wichtiger Punkt für die Leute, die dort draußen leben.
Hattest du Berührungspunkte mit den indigenen Völkern Sibiriens?
Ja, gerade auch in diesen abgelegenen Gebieten bin ich dann doch einige Male auch mit den indigenen Völkern in Kontakt gekommen. Nicht so oft, wie ich es mir erhofft hätte. Die sind dann halt doch immer ein bisschen abseits von irgendwelchen Wegen oder Ortschaften gewesen. Gerade wenn es nomadisch umherziehende Völker waren, wie die Ewenen oder später dann die Tschuktschen. Jakuten sind ja zum Beispiel auch ein indigenes Volk. Das ist aber sehr dominant vertreten in der Republik Jakutien. Also da hat man in den Dörfern dann auch das Gefühl gehabt, irgendwie in einem anderen Land zu sein. Und die haben auch ihre eigene Sprache gehabt, ihre eigene Musik in den Taxis laufen gehabt. Man hat echt das Gefühl gehabt, nicht mal in Russland zu sein. Aber Amtssprache ist halt doch Russisch und es ist halt immer noch Teil von Russland. Es war sehr interessant, diese Begegnung zu haben.
Das liegt dort Jakutien im Osten Sibiriens.
Ja, richtig? Das ist die größte autonome Republik in Russland. 8,5 mal so groß wie Deutschland, hat 1 Million Einwohner. Und der Großteil davon lebt in der Hauptstadt Jakutsk.
Jakutsk, okay. Von da aus gehen ja dann auch viele Reisen los in diese Region, richtig?
Genau, weil das eben so eine riesige und auch sehr schöne Region ist mit vielen interessanten Naturlandschaften, bin ich dort auch schon öfter gewesen und auch von Jakutsk aus gestartet.
Ja, da hatte Michael Martin hier mal von erzählt, daran erinnere ich mich. War das auch dort, wo diese Rentiernomaden noch sehr verbreitet sind?
Genau, die Ewenen, die zum Teil dann eben auch noch das ganze Jahr dann mit Rentieren umherziehen. Aber im Großen und Ganzen leben die Leute ja auch halbnomadisch, also dann doch im Winter dann verbreitet, also größtenteils in den Häusern, in den Dörfern. Aber die Tschuktschen sind da wohl noch eine Ausnahme, ganz im Nordosten von Sibirien. Die leben dann zum Teil dann wirklich das ganze Jahr über draußen in der Tundra.
Bei denen war er, ja, okay. Du hattest ein paar andere Völker noch erwähnt. Ich hatte sie mir jetzt so schnell nicht gemerkt.
Nee, eigentlich jetzt nur die Ewenen. Okay. Ewenken gibt's noch. Dolganen habe ich mal getroffen, ganz im Norden von Sibirien an der Grenze zur Taimyr-Halbinsel, auch weit nördlich des Polarkreises. Das ist quasi so, wenn man den Jenisej, einen riesigen Strom nimmt, der halt nach Norden fließt, dort, wo er dann mündet ins Polarmeer, da in der Nähe, gibt's dann auch noch die Dolganen und die Nenzen.
Nenzen, sagt ja mir wieder was. Was ist mit den Dolganen? Wie sieht ihre Lebenswirklichkeit aus?
Also im Prinzip ähneln die sich alle irgendwie. Und die Nenzen sind noch ein Volk, was wirklich auch in ihren Zelten lebt, noch groß, also mit den Rentieren dann auch noch umherzieht, größtenteils dann in den Zelten lebt, also nomadisch umherzieht. Die Dolganen, die ich getroffen habe, die waren dann auch Jäger und lebten in Dörfern und zogen dann halt hin und wieder mal für ein paar Wochen raus.
War auch dort der Wandel hin zur Moderne schon feststellbar für dich?
Also dieser Aspekt, den ich am Anfang erwähnt habe, dass irgendwie technische Errungenschaften, gerade die Kommunikation betreffen, die sind natürlich auch dort schon angekommen. Wobei, wenn die dann draußen irgendwo in einer Jagdhütte sind und dann doch Kontakt mit anderen aufnehmen wollten, haben sie dann auch das Funkgerät noch bedient. Nochmal in so einem Sender rumgedreht und meinte, ah ja, da hört man, da unterhalten sich welche, die sind ungefähr 1000 Kilometer entfernt, die haben schon Winter, die fahren schon mit Schneemobilen rum und jeder wollte wissen, wo die Rentierzüge entlanglaufen, damit sie dann halt dann alle dorthin können, um sich dann halt ein paar Exemplare zu schießen. Also die Jagd auf Rentiere war damals im Herbst eröffnet. War auch interessant zu sehen, wie die dann halt miteinander kommunizieren. Die haben dann irgendwie zu einer bestimmten Zeit, 15 Uhr, immer sich abgemacht, dann sich abzusprechen, damit jeder auf dem Laufenden ist, wo die Rentiere sind.
Rentiere bringt mich auf Tiere und auf die Frage nach tierischen Begegnungen. Wie sieht's damit aus? Was ja kreucht und fleucht da so und mit welchen Tierbegegnungen kann und muss man rechnen?
Ja, ich glaube, wer an Sibirien denkt, denkt auch immer an den Bären. Und genau. So gesehen war das auch die hauptsächlichen Begegnungen, die ich hatte. Weil auf meinen Radtouren habe ich ganz selten Tiere gesehen, auch keine Bären. Erst als ich das erste Mal so richtig wegelos in die Wildnis abgetaucht bin, damals über dieses Sunter-Hayata-Gebirge zum Ochotskischen Meer, habe ich das erste Mal Bärenbegegnungen gehabt. Und davon einige und auch nicht so erfreuliche, weil die sehr offensiv damals auf uns zugerannt sind, weil der Winter gerade erst vorbei war und die Bären anscheinend noch hungrig. Also damit muss man halt rechnen.
Und dann geht's darum, wer schneller radeln kann und der hinten fährt, hat ein Problem oder?
Ja, man sollte auf keinen Fall weglaufen, sonst wird der Jagdtrieb des Tieres noch erst recht irgendwie geweckt. Man muss sich dann halt irgendwie groß machen, auf sich aufmerksam machen, laut rufen, fuchteln, bewegen, sodass der Bär sieht, da ist was irgendwie sich nicht so verhält wie ein Beutetier und was ihn skeptisch macht. Also es geht eigentlich immer darum, den Bären so ein bisschen, also nicht unbedingt einzuschüchtern, aber
Respekt einzuflößen zumindest.
Ja, dass er meint, nee, das ist jetzt nicht das, was ich mir holen wollte. Ich gehe mal woanders hin.
Und das hat augenscheinlich ja geklappt in diesem
Fall. Hat bisher zum Glück immer funktioniert. Wobei eine brenzliche Situation war mal gewesen auch. Da war ich alleine unterwegs mit dem Schlauchboot. Eines Abends durch einen Auwald bin ich einen kleinen Flussarm runtergetrieben. Der war vielleicht nur so Knie- oder Oberschenkel tief und dann hörte ich auf einmal ein Knacken neben mir im Wald und ehe ich überhaupt realisiert habe, was passiert ist, rannte plötzlich ein Bär auf mich zu und ich habe gar nicht nachdenken können, was macht man jetzt eigentlich. Ich habe intuitiv den einfach bloß mit erhobenem Paddel angebrüllt aus dem Boot heraus und das hat funktioniert, dass er 3 Meter vor mir stehen geblieben ist am Ufer, also direkt an der Linie, wo das Wasser anfängt. Ich dachte mir, wenn er jetzt noch einen Fuß ins Wasser setzt, dann hat er sich entschieden, mich rauszuholen. Der war auch nicht ganz schlüssig, was er machen sollte, weil ich mit der Strömung noch runtergetrieben wurde. Ist er immer noch mitgegangen, aufgestanden, hat irgendwie anscheinend überlegt.
Hin und her gerissen.
Ja, und mir ist das Herz irgendwie bald stehen geblieben, aber irgendwann ist er dann doch umgedreht und wieder zurück in den Wald.
Ich stelle mir gerade vor, wie man schön im Sushi-Restaurant an diesem Fließband sitzt und dann treibt so der Lachs an einem vorbei und man kann sich nicht entscheiden, nehme ich jetzt den oder warte ich lieber nochmal kurz. So ging es ihm wahrscheinlich auch.
Ja, der zappelt so komisch, naja, wer weiß, irgendwas stimmt da nicht.
Vielleicht kommt noch was Besseres. Sind dort oben für dich auch schon die Spuren des Klimawandels deutlich geworden? Werden die deutlich? Sind die sichtbar?
Also ich bin ja jedes Jahr immer woanders hingefahren. Ja. Wenn man nicht den Vergleich hat, ist das natürlich schwer zu sagen. Aber wir haben natürlich auch mit Einheimischen gesprochen. Auch damals, als ich da ganz oben in die Region der Dolganen gelangt bin. Plateau Puturana war das. Da waren wir sogar 10 Wochen in der Wildnis, ohne Menschen zu treffen. Aber am Anfang und am Ende, da gab es natürlich schon ein paar Gespräche. Und die Leute haben zum Beispiel gesagt, als wir dort gestartet sind, über so einen See, haben wir uns mit Motorboot in die Wildnis fahren lassen, dass der sonst eigentlich noch um die Zeit vereist gewesen wäre. Aber in den letzten Jahren dann doch immer schon Anfang Juli, Ende Juni, Anfang Juli schon eisfrei war, was vorher nicht der Fall war. Und die Sommer auch. In den letzten Jahren haben die Leute uns dann auch bestätigt, auch in dem Jahr, wo wir unterwegs waren, sehr trocken, sehr warm, nördlich des Polarkreises, bis weit in den September hinein Temperaturen von über 20 Grad gehabt auf Nordkap-Niveau. Das hätte ich in Sibirien so weit im Norden nicht erwartet. Und da wird es dann einem schon doch irgendwie vor Augen geführt, dass es auch dort Veränderungen gibt, die dann auch zu Effekten führen, wie zum Beispiel den Waldbränden. Das ist ja auch durch die Medien gegangen. Da war ja Sibirien jetzt auch öfter in den Schlagzeilen. Und da sind also auch mehr Waldbrände gewesen als sonst üblich. Das ist ja auch ein Naturphänomen, das immer wieder auftritt, aber eben jetzt häufiger als sonst.
Und ich glaube, ein anderes Problem ist auch der Permafrostboden, also dieser ganzjährig gefrorene Boden, dass der eben auch immer mehr auftaut. Und wenn das passiert, dann wird sehr viel CO2 freigesetzt. Und das, ja, wird wahrscheinlich auch nochmal zusätzlich diese ganze Entwicklung verstärken.
Ja, also darüber habe ich natürlich gelesen. Wenn man so unterwegs ist, sieht man das ja nicht. Also der Permafrost taut natürlich jeden Sommer oberflächlich auf. Und inwieweit das jetzt mehr ist als sonst, weiß ich nicht. Aber ich war zum Beispiel jetzt auch damals, als ich im Sommer 2018, als ich nach Chukotka bin, habe ich am Anfang auch mal eine wissenschaftliche Station besucht. Im Nordosten von Jakutien war das noch an der Grenze zu Chukotka. Dort gibt es ein interessantes Projekt, das der Pleistozänpark. Dort versucht man die Mammutsteppe wieder zu beleben als Mittel zum Kampf gegen den Klimawandel, weil man festgestellt hat, dass dort, wo Großwild die Taiga platt macht und regelmäßig nach Futter sucht im Schnee, also vor allem im Winter, den Schnee halt freischart und dann die Kälte wieder tiefer in den Boden eindringen kann, dass dort, wo Großwild grast, dann auch die Temperatur bis zu 12 Grad niedriger ist im Boden als dort, wo es nicht der Fall ist. Und man versucht halt mit dem Experiment dann zu zeigen, dass man theoretisch mit der Wiederbelebung einer Mammutsteppe, also wenn man dort jetzt viel Großwild wieder ansiedeln würde im nördlichen Sibirien, dann das Auftauen des Permafrostbodens verhindern würde. War auch mal sehr interessant zu sehen.
Was wäre das dann für ein Großwild? Also wahrscheinlich ist jetzt nicht das Ziel, tatsächlich irgendwelche Mammuts.
Das ist natürlich der Traum dieser Wissenschaftler, das zu machen, aber ob das jemals möglich sein wird, das wissen sie selber nicht, aber das sind dann halt Wiesente, Bisons, Pferde, jakutische Pferde, die auch der harten Kälte angepasst sind, die haben sie dort auch extra, Bisons haben sie sogar aus Alaska extra mal hingebracht, damit sie Großwild haben, was sonst von Natur aus dort nicht mehr vorhanden wäre.
Hast du dich in diesen zum Teil eisigen Weiten dort oben jemals so richtig verloren gefühlt? Also nicht, dass du die Orientierung einfach verloren hättest, sondern dass du irgendwie abends im Zelt oder auf deinem Fell gelegen hast und tatsächlich dir auch so diese Exponiertheit in einer eher negativen Art und Weise bewusst geworden ist? Oder vermagst du es eigentlich durchweg, das mehr oder weniger zu genießen, wie anstrengend es auch sein mag?
Also dieses Gefühl, ausgesetzt zu sein und auch auf sich selbst gestellt zu sein, das finde ich erstmal faszinierend, weil man ja auch merkt, dass man als Mensch, auch als Individuum funktionieren kann, sich zurechtfinden kann in einem Naturraum, ohne jetzt hier die ganzen Annehmlichkeiten der Zivilisation zu haben. Das genieße ich. Es gab auch Momente, in denen ich mich dann auch mal so richtig verloren gefühlt habe. Das sind dann Momente, wo es einem dann nicht so gut geht, wie zum Beispiel in der Kälte, man ist unterkühlt, man sucht schon seit langem einen vernünftigen Lagerplatz und irgendwie wirkt alles so aussichtslos. Das sind dann so Momente, wo man sich dann mal ein bisschen verloren fühlt. Aber wenn man einmal da draußen ist, hat man ja keine Wahl. Man muss irgendwie einen Weg finden, das Beste draus zu machen, und man macht dann natürlich so lange weiter, bis man das erreicht hat, was man erreichen muss, zum Beispiel einen guten Lagerplatz finden. Und es gab auch einmal die Situation, auch bei dieser ersten richtig langen Wildnistour zum Ochotskischen Meer, dass ich mich da mit dem Proviant verkalkuliert habe. Wir waren halt ein bisschen länger unterwegs, weil wir in so einem vereisten Fluss hochgegangen sind. Und dann war eben Rationieren angesagt am Ende. Und fürs Frühstück und Abendessen hatte ich dann immer noch Nudeln, Haferflocken und so, aber für unterwegs dann nicht mehr. Und dann fingen die Zeiten des Halbhungers an und man entkräftet dann irgendwann. Mhm. Vor allem, wenn es dann darum geht, da war noch eine Portage von 20 Kilometern quer durch sumpfiges Gelände. Das hat so viel Kraft gekostet, dass ich danach so richtig entkräftet war. Also das ist ein Gefühl, was ich vorher im Leben auch noch nie hatte, dass man irgendwie, ja, man möchte der Körper signalisiert einem alles, was unnötige Tätigkeit ist, dass man die vermeidet. Ich habe dann im Boot gesessen, paddeln ging immer noch, aber sobald ich einmal aufstehen musste, um zu gucken, wie komme ich da um den Holzhaufen jetzt rum, das war so anstrengend gewesen. Man wollte am liebsten sich irgendwo hinlegen und sich ausruhen, sofort nach ein paar Schritten. Eine interessante Erfahrung. Und man fühlte sich in dem Moment dann auch, also ich habe mich da auch sehr verloren gefühlt, weil ich auch das Gefühl hatte, dieser Fluss, auf dem ich unterwegs war, der landet jetzt irgendwo in der Sackgasse, ein Riesenholzhaufen, ich komme nicht mehr weiter, und es würde eine Menge Kraft kosten, da jetzt wieder rauszukommen. Erst als ich dann wieder einen breiten Fluss vor mir hatte, wo ich wusste, jetzt kommen keine Hindernisse mehr, war dieses Gefühl von Verlorenheit weg gewesen.
Was hast du auf diesen Reisen und in diesen schönen, aber auch herausfordernden Momenten über dich selbst erfahren, was du auf anderen Reisen auf andere Art und Weise vielleicht so nicht herausgefunden hättest?
Ja, man könnte schon sagen, man lernt viel über sich selbst. Aber das war insbesondere bei den ersten Reisen, als ich das erste Mal lange Zeit alleine unterwegs war, habe ich für mich zum Beispiel auch erstmal gelernt, dass ich mit dem Alleinsein auch gut zurechtkommen kann. Das war in meinem ersten Studienjahr, da war ich auf einer Radreise um die Ostsee. 7000 Kilometer, 3 Monate waren angesetzt. Das erste Mal auch alleine, weil Freunde dann nicht mehr Zeit hatten, so wie ich, oder nicht dieselbe Zeit sich frei nehmen konnten. Und da war das für mich auch ein Experiment. Und am Anfang hatte ich keinen Gefallen daran, allein unterwegs zu sein. Ich war auch nicht wirklich unterwegs, mit Gedanken dann immer in der Welt, wo ich hergekommen bin, also bei den Freunden, was könnte ich mit denen erleben, was habe ich damals mit denen zusammen erlebt, abends am Feuer sitzen alleine hat auch keinen Spaß gemacht, habe auch an das gedacht, was kommen könnte. Aber irgendwann nach 3 Wochen war ein Schalter am Kopf umgelegt und ich war nur noch im Hier und Jetzt und konnte das dann das erste Mal so richtig genießen, auch alleine unterwegs zu sein. Man ist dann, die Sinne sind dann offen für jede Kleinigkeit, man nimmt alles viel intensiver wahr, man kann viel mehr seinem Bauchgefühl auch folgen, wenn man alleine unterwegs ist. Und daran hatte ich dann halt auch Gefallen gefunden. Das hat mir dann auch Spaß gemacht.
Okay, das heißt, dir ist es also wirklich gelungen, im Reisen das alleine Reisen zu lernen und auch wertzuschätzen und auf diese Art und Weise dann eben auch mehr über dich selbst herauszufinden.
Ja, das ist mir halt ganz am Anfang schon gelungen und mir ist dann auch daraufhin irgendwie so bewusst geworden, dass Reisen ist ja Bewegung und Bewegung ist auch die Freiheit von wiederkehrenden äußeren Einflüssen. Das heißt, die einzige Konstante, die dann bleibt, ist dann wirklich man selbst. Und man sieht dann auch sehr gut, was zu einem gehört und was nicht und was übrig bleibt. Und vor allem, was jetzt wichtig ist im Leben oder nicht, kann man hinterher, also vor allem nach der Reise konnte ich das sehr gut beurteilen, wenn man so wieder den Vergleich hat im Alltagsleben. Was ist eigentlich jetzt wichtig im Leben? Was braucht man nicht? Man lernt dann auch nach solchen Erfahrungen dann das Leben auch aufs Wesentliche zu reduzieren, auf das Wichtige.
Und was würdest du sagen, was ist das Wichtige für dich?
Also es gibt viele Dinge, die einen als wichtig suggeriert werden, die man aber nicht wirklich braucht. Also zum Beispiel den Komfort hast du ja auch öfter mal angesprochen. Ich glaube, ja, der ist schön, aber der ist jetzt nicht so wichtig wie andere Dinge im Leben. Ich denke auch, das Zwischenmenschliche ist wichtig, dass man mit den Leuten, mit den Menschen gut umgeht. Also dass man mit wenigen Dingen zufrieden sein kann, dass man also nicht irgendwie viele materielle Dinge braucht, um ein glückliches Leben zu haben, dass es viel mehr auf andere Dinge ankommt.
Ich glaube, für viele Hörerinnen und Hörer, für mich zum Teil auch, klingt es immer noch sehr abstrakt, so etwas zu tun, einfach nach Sibirien aufzubrechen, durch die Wildnis zu laufen, durch die Wildnis zu paddeln. Was würdest du sagen, was sind die wichtigsten Punkte in Sachen Vorbereitung und in Sachen Annäherung an eine solche Idee, um das umsetzbar werden zu lassen? Was war für dich wichtig damals von dieser abstrakten Idee hin zur eigentlichen Tat?
Ja, also ich habe ja immer, also Pläne haben sich ja oft erst gebildet, nachdem ich eine Reise beendet habe und dann wieder Ideen für was Neues hatte. Also es war immer so ein schrittweiser Prozess, so wie so ein Besteigen einer Treppe, dass man irgendwie stufenweise sich immer weiter hinaus wagt. Also ich habe viele Touren jetzt in den letzten Jahren unternommen, die hätte ich mir selber nicht vorstellen können am Anfang. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass das machbar ist. Aber im Laufe der Zeit habe ich natürlich Erfahrungen gesammelt, die mir dann die Zuversicht gegeben haben, auch den nächsten Schritt zu gehen, in irgendwelche Regionen zu kommen, wo man wirklich mehrere Wochen lang dann für sich unterwegs ist oder mit dem Fahrrad da im nordöstlichen Sibirien bis zum Polarmeer. Das waren Touren, die konnte ich mir anfangs nicht vorstellen. Aber im Laufe der Zeit habe ich mir dann halt Erfahrungen angeeignet, die mich zuversichtlich gemacht haben. Und das ist der Punkt, den ich dann auch versuche, Leuten zu vermitteln, die mich fragen, ja, was muss ich machen, wenn ich mich vorbereiten will auf dieses oder jenes Abenteuer? Dann sage ich auch immer, ja, erstmal langsam rantasten und schauen, was einem gefällt, wie man am besten mit verschiedenen Situationen umgeht. Das kann nur jeder für sich selber rausfinden. Es gibt da kein spezielles Rezept, weil jeder Mensch funktioniert ein bisschen anders und geht anders um mit bestimmten Situationen. Also von daher, wenn man irgendwie Lust hat, sowas zu machen, was ich gemacht habe, würde ich auch sagen, ja, am besten auch diesen schrittweisen Weg gehen und vielleicht erstmal in Skandinavien anfangen, längere Zeit unterwegs sein, schauen, wie man generell mit dem Ganzen umgeht und wo die Grenzen liegen und wo man sich noch wohlfühlt, wenn man einen Schritt weiter geht.
Wir gehen jetzt einen letzten Schritt weiter im Gespräch und zwar zu den Halbsätzen. Das ist eine Kategorie, die haben wir in fast jeder Folge drin. Das heißt, ich würde einen Halbsatz vorgeben und wir schauen, was dir dazu einfällt, ob dir dazu was einfällt.
Okay, bin gespannt.
Kann so knapp sein oder ausführlich, wie du magst. Das Wesentliche, das mir das Reisen schenkt, ist?
Die Erfahrung, die Möglichkeit, mich selbst weiterzuentwickeln, über mich hinauszuwachsen.
Wenn ich an irgendeinen Ort in irgendeiner Epoche reisen könnte, würde ich?
Wow, das sind ja Fragen. In irgendeiner Epoche, in einer früheren Zeit.
Ja, oder, ja.
Ja, generell würde mich das mal reizen, irgendwie auch die Ländereien, auch vor allem hier in Mitteleuropa mal im Mittelalter zu durchqueren und dieses dann auch zu erleben. Und vielleicht nicht unbedingt auf dem Fahrrad, weil das ist ja irgendwie, passt ja dann nicht in die Zeit, aber ja, ich glaube, gerade eben Mitteleuropa im Mittelalter würde mich reizen.
Beim Reisen, insbesondere durch Sibirien, nervt mich?
Ja, die Mücken. Die haben mich so richtig genervt. Ganz oft, solange man Rad fährt und noch einen Fahrtwind hat, geht's. Sobald man anhält.
Eine häufige falsche Vorstellung über Sibirien ist?
Dass es dort eintönig monoton wäre.
Und ein Klischee über Sibirien, das wahr ist?
Dass es dort eintönig und monoton ist.
Das musst du jetzt natürlich erklären.
Ja, das gibt natürlich Gebiete, die genau so sind. Aber es gibt, Sibirien ist ja wie gesagt so ein halber Kontinent. Und da gibt es halt schon noch viele andere Ecken, die sehr abwechslungsreich sind.
Auf einer anstrengenden, herausfordernden Reiseetappe ziehe ich meine Kraft für gewöhnlich aus?
Der Natur.
Ist das so?
Ja, tatsächlich, ja. Also wenn ich lange Zeit in der Natur bin und mich da auch richtig drauf einlasse, was besonders auch alleine geht, habe ich das Gefühl, dass mir die Natur auch Kraft gibt.
Sie nimmt und gibt
diese das, Kraft. Ja, natürlich. Ja. Was sie nimmt, das habe ich mir aber meistens selbst auferlegt.
Ja. Als meinen bisher größten Erfolg betrachte ich?
Dass ich mit meinem schrittweisen Vorangehen es geschafft habe, auch Träume zu verwirklichen, die ich am Anfang nicht für möglich gehalten habe.
Wenn ich an die Zukunft denke,
ist alles offen. Es ist alles offen. Ich bin nicht der Typ, der jetzt im Bewerbungsgespräch sagen kann, ich sehe mich in 5 Jahren da und da. Für mich ist alles offen und ich möchte auch offen bleiben in Zukunft.
Sehr schön. Richard, ich danke dir für die Zeit und für die Eindrücke aus Sibirien. Vielen, vielen Dank dafür.
Es war mir eine Freude. Danke dir.
Dankeschön. Ciao.
Ciao.
Das war Richard mit seinen Erzählungen aus und über Sibirien. Und bevor wir gleich zu Andreas Altmann kommen, habt jetzt erst einmal wieder ihr das Wort. Stimmenpost, Botschaften aus der Community. Und das Wort geht ganz konkret an Evelyn und ihre Gedanken zur vorherigen Folge mit Reinhold Messner.
Hallo Erik, hier ist Evelyn. Also mit deiner neuesten Podcast-Folge, in der Reinhold Messner wieder zu Gast war, hast du mir wirklich eine große Freude bereitet. Schon als Kind fand ich das Thema Alpinismus und die damit verbundenen Legenden absolut faszinierend. Neben Reinhold Messner sind es natürlich auch Sir Edmund Hillary und auch die frühen Bergsteiger Mallory und Irvine. Die sind ja schon in den 1920er Jahren gescheitert bei dem Versuch, den Everest zu besteigen. Und solange ich denken kann, war es schon immer mein Traum, einmal im Everest Base Camp zu stehen, quasi auf den Spuren meiner Helden und die Felsen zu sehen, die die gesehen haben, die Luft zu spüren, die sie gespürt haben. Okay, das ist jetzt kitschig, aber so ist es halt. Und da ich aber in meiner Heimat nicht gerade von Bergen umgeben bin und auch nie auch nur eine Alpenüberquerung gemacht habe, fand ich den Gedanken, das schaffen zu können, lange Zeit ziemlich abwegig. Aber wie sagt man so schön, und das ist ja auch der Spirit deines Podcasts, nicht nur träumen, einfach machen, mutig sein, den ersten Schritt wagen, alles andere kommt von selbst. Und dann bin ich tatsächlich 2005 zu einer Trekkingtour nach Nepal aufgebrochen und gegangen bin ich die ganz klassische Route, die jedes Jahr Tausende von Trekkern gehen. Man fliegt von Kathmandu nach Lukla und dann von Lukla durch das Tal des Milchflusses hinauf. Und allein dieser Weg schon ist ein Erlebnis, die vielen Gebetsfahnen, die Gebetsmühlen, die Klöster, die schwankenden Hängebrücken, das Hillary Hospital, die Gedenkstätte für die am Everest verstorbenen Bergsteiger und natürlich die Anstrengung. Wir waren immerhin insgesamt 8 Tage lang in Höhen über 4000 Meter unterwegs. Das erste Ziel war der Kalapatar, von dem hat man einen wunderbaren Blick auf den Everest. Und das zweite Ziel war dann das Base Camp selbst. Als ich dann wirklich dort stand, hätte ich heulen können vor Glück. Es war Oktober, das heißt, zu der Zeit waren keine Expeditionen vor Ort, aber das war eigentlich gut, denn dadurch konnte ich mich ganz unabgelenkt dieser Umgebung hingeben. Und es wirklich geschafft zu haben, das ist für mich eines der größten Erlebnisse und Abenteuer. Und ich bin immer noch super stolz und glücklich. Okay, so viel von mir. Liebe Grüße.
Vielen Dank, Evelyn. Vielen, vielen Dank. Die aktuelle Frage lautet weiterhin, was war euer größtes Abenteuer? Und das kann ein ganz kleines Abenteuer sein, das kann ein ganz großes Abenteuer sein. Wie ihr mögt, lasst uns einfach davon hören. Ein Sennheiser Reisekopfhörer ist schon rausgegangen an Daniel und zwei habe ich noch und die werde ich in den nächsten Tagen und Wochen unters Volk bringen, verlosen und zwar unter allen, die eine Sprachbotschaft einsenden, unabhängig davon, ob ihr tatsächlich es auch bis in die Folge schafft. Am besten schickt ihr uns diese Sprachbotschaft, ihr wisst es ja, über WhatsApp. Die Nummer dazu findet ihr auf weltwach.de auf der Startseite oder ihr schreibt jetzt mit, es ist die 001 267 997 2603. Und jetzt folgt die erste Ausgabe eines ganz neuen Segments, über das ich mich ganz besonders freue. Übers Reisen und Leben. Andreas Altmann liest. Ganz genau, Andreas Altmann liest. Und zwar aus einem meiner Lieblingsbücher von ihm, Gebrauchsanweisung fürs Leben. Ein relativ ambitionierter Buchtitel, das ist klar, natürlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Und ich darf euch bei Weltwach in den nächsten Wochen und Monaten regelmäßig Auszüge aus diesem Buch präsentieren, gelesen von Andreas selbst. Das heißt also einzelne Kapitel oder auch Kapitelteile und das Ganze, bis wir dann irgendwann das ganze vollständige Buch beisammen haben. Und es lohnt sich. Es geht um ganz besondere Momente im Leben. Es geht um Paris, um Religion, um Abenteuer und Liebe und Einsamkeit und viele, viele große Themen und denkwürdige Begegnungen. Manche Kapitel sind etwas länger, manche sind nur ganz kurz, nur ein oder zwei Seiten lang, aber alle sind sie geistreich und sprachlich mitreißend. Mein Dank geht an dieser Stelle an den Pieper Verlag und an den Griot Hörbuch Verlag und natürlich auch an Andreas. Los geht es in dieser Folge mit dem Vorwort und das ist direkt ein etwas längeres Kapitel, geht gut 20 Minuten und die haben es auch so richtig in sich und während man bei meinem Gebrabbel ja durchaus gedanklich auch mal etwas abschweifen und später wieder einsteigen kann, lohnt es sich beim Folgenden doch etwas genauer zuzuhören. Wenn ihr das hier also gerade nebenbei bei der Arbeit hört oder so, dann ist es vielleicht eine gute Idee, jetzt einmal zu pausieren und in einer entspannten Minute weiterzuhören. Also denn, sucht euch eine ruhige Ecke, vielleicht sogar ein Glas Rotwein, genießt und denkt. Und nur, dass ihr nicht verwirrt seid, im Einstieg zum Vorwort bezieht sich Andreas gleich auf das Vorgängerbuch Gebrauchsanweisung für die Welt. So, jetzt lehnt euch zurück und genießt. Viel Spaß mit Andreas Altmann.
Oft suche ich mir Themen, die mich überfordern. Von der Stunde Null, Tag der Vertragsunterzeichnung, bis zur letzten Zeile im Manuskript begleitet mich das anstrengende Gefühl, du wirst scheitern. Was mich kaum beunruhigt. Ich habe mich daran gewöhnt. Ich mag die Stimme des Teufels in mir. Sie hält mich wach. Sie sorgt dafür, dass ich mich erst dann ausruhe, wenn ich tot bin. Gebrauchsanweisung für die Welt. Welch unschuldiger Größenwahn mochte mich antreiben. Versteht man unter Welt nur die Erde? Schon das reicht, um einzuknicken. Unheimliche 4,5 Milliarden Jahre ist sie alt. Und unheimlich einsam rast sie mit 107.000 Kilometern pro 60 Minuten durch das All. Und 7 Milliarden Menschlein rasen mit. Darüber schreiben? Damit fertig werden? Gar wissen, wie man mit all dem umgeht, sie gebraucht? Wie aberwitzig. Natürlich bin ich mit meinem Buch gestrauchelt. Winzige 258,4 Gramm wiegt es. Ein Furz gegen die 5.976 Trilliarden Tonnen der Erde und ihre Aberbillionen Geschichten. Jetzt also, Gipfel des Übermuts, eine Gebrauchsanweisung für das Leben. Gleich beim ersten Aussprechen des Titels fing ich zu zittern an. Denn life is always bigger than you. Himmel, wie soll einer mit dem schwerwiegendsten, dem geheimnisvollsten, dem unfassbarsten und sensationellsten Wort umgehen, das je in einer Sprache vorkam? Hinter welchen 5 Buchstaben stehen mehr Fragezeichen, mehr Glück, mehr Abgründe, mehr Heldentaten und Niedertracht, mehr Genialität und Wahnsinn? Was ist teurer für den einen und was könnte nicht billiger und wertloser sein für einen anderen? Was behüten Menschen mit mehr Macht und was vernichten sie mit gleicher Vehemenz? Das Leben, klar. Versprochen. Auch dieses Buch wird das Mysterium nicht lösen. Denn ich habe, wie jeder von uns, keine Ahnung, woher unser Leben kommt und wohin es, nachdem es aufhört, verschwindet. Ich bin Darwinist, impertinent von seiner Idee der Evolution überzeugt. Dass der liebe Gott dahinter steckt, halte ich für eine Zumutung. Sie wurde von jenen erfunden, die von einem freien, selbstbestimmten Menschen, sprich selbstbestimmten Leben, nichts wissen wollen. Ihr Mensch soll Sünder sein, soll sich ducken und buckeln und den Schöpfer vergötzen in alle Unendlichkeit. Dass wir hinterher in die Hölle oder ins Himmelreich müssen, klingt noch infantiler. Wer sich ein bisschen auf der Welt umgesehen hat, wird feststellen, dass wir Himmel und Hölle schon haben, mitten unter uns. Ich will nicht ewig sein, will nur ein Leben, ein ganzes, vor meinem Tod. Will lieben und geliebt werden, will sein, aber heftig, aber innig, aber sinnlich. Und am Tag nach meinem Tod will ich lichterloh brennen und ein letztes Mal Wärme abgeben und ein paar Momente als Asche über dem Indischen Ozean wehen. Und damit hat es sich. Jetzt kommt die erste Enttäuschung. Der Autor verteilt keine Ratschläge, denn er weiß keine. Er weiß jedoch ein paar Geschichten und die erzählt er. Da bezeugt, dass sie weiser sind und tiefer in Herz und Hirn fahren als Litaneien. Nun, warum dieses Buch? Bevor ich darauf eingehe, hier ein Zitat von Haruki Murakami. Mein Job als Schriftsteller ist es, die Menschen ihr elendes Leben vergessen zu machen. Schön befremdlich, der Satz. 100-mal nein. Ein Schreiber soll nicht einlullen, niemanden in Traumwelten jagen. Er soll das Gegenteil unternehmen, die Leser in die andere Richtung treiben, zurück ins Leben. Er soll ihnen den Rückweg ins Träumen versperren, soll sie beuteln und rütteln, sie verstören, sie lauthals daran erinnern, dass sie nur dieses eine verdammte Mal, die paar Jahrzehnte lang, lebendig sind. Ja, dass ihr Leben das Unglaublichste ist, was ihnen je begegnen wird. Ach, dass jeder Tag um Mitternacht entschwindet. Unschätzbar, unwiederholbar, unwiederfindbar. Ich wundere mich, schrieb Charles Bukowski, wie mühelos vielen ihr Leben misslingt. Der Alte war unerbittlich. Mit welcher Leichtigkeit wir es hergeben, mit welcher Nonchalance wir ihm, unserem Leben, ausweichen und jede Sirene hinterherlaufen, die zum Zeittotschlagen einlädt. Ich mag solche Sätze, die wie Flammenwerfer daherkommen. Ich kopiere sie in mein Tagebuch, damit sie dort weiterbrennen, damit sie in mir lodern, damit ich nicht vergesse, dass ich genauso unter die Räder der Verblödung geraten kann, dass auch ich mich eines Tages kommandieren lasse von den zwielichtigen Verführern, die mir meinen Verstand rauben wollen, meinen Willen, mein ganzes Leben. Ja, dass ich, das wäre ihr ultimatives Ziel, zum Schaf mutiere, das freudig blökt, wenn sie das Gatter aufhalten, und ich hineintrotte und im großen Haufen, schon lange blökend, verschwinde. Die Sehnsucht nach geistiger Enthaltsamkeit ist immens, nach Einschläfern der Vernunft, nach Einfrieren des Gehirns. Der Pfaffe hilft dabei, der Politiker, der Wachstumstrottel, ein Teil der Medien. Sie alle fordern unsere Besinnungslosigkeit. Wir sollen uns nicht besinnen. Nein, wir sollen nachleiern und Ja sagen und shoppen und abends, hingerichtet von 1000 Batzen Scheiße, mit denen sie tagsüber nach uns ausholten, vor der Glotze sitzen und glotzen. Sind wir dafür auf die Welt gekommen? Ist das ein Menschenleben? Wie sagt es Herr Kant, alias Immanuel der Größte? Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Das war vor 233 Jahren und wir wollen nicht hinhören, wir wollen dösen. Ich habe lange über die Frage nachgedacht, was denn der Sinn des Lebens ist. Gott gefällig zu sein? Wie es mir in der Kindheit eingebimst worden war, kam nicht in Frage. Gott gab's nicht, nicht für mich. Zumindest nicht den einen, von dem ich im Religionsunterricht gehört hatte, der mich jahrtausende lang mit Feuer und Schwefel foltern würde. Mich, für mein kleines Leben, mit meinen kleinen Sünden. Wir kommen, wir treten ab. Gut, die Zeit dazwischen kann lustig sein, bunt, aufregend oder ganz anders. Eben leidvoll, armselig, Todfahrt. Der eine hat Glück, der andere geht durch ein Tal der Tränen. Ich schaue hin und kein Sinn leuchtet mir ein. Nicht bei den einen, nicht bei den anderen. Auch die Idee der Wiedergeburt klingt urkomisch. Der Glückliche war früher ein Held, ein Menschenretter und deshalb führt er nun ein imposantes Leben. Und die 300.000 vergasten jüdischen Kinder waren in ihrem Vorleben Raubritter und Schlechter und mussten deswegen in den Ofen. Uff, die einen erfinden sich ein jüngstes Gericht, an dem alle aus ihren Gräbern kriechen und vom Weltenschöpfer in Himmelsfahrer oder Höllenbesucher eingeteilt werden, und die anderen wissen von einem Karma, das als gnadenlos gerechte Instanz durch den Kosmos geistert. Unheimlich, was unseren Absurditäten bereits zugemutet wurde, und unheimlich die Zahl der Gläubigen, die diesen Hokuspokus souverän am Hirn vorbei als ewige Wahrheiten schlucken. Also, wo ist der Sinn? Ich habe endlich beim Schweizer Psychiater C.G. Jung eine Antwort gefunden, die wunderbar irdisch und intelligent anmutet. Das einzig sinnvolle Leben ist ein Leben, welches nach der absoluten und unabdingbaren individuellen Verwirklichung seines ihm eigentümlichen Gesetzes strebt. Das liest sich altmodisch, der Satz ist über 100 Jahre alt, ist aber hochmodern. Sinn macht, wenn ein Mensch das wird, was in ihm angelegt ist, wenn er sich nicht verbiegen, nicht verleugnen, nicht verstümmeln muss, wenn seine Talente in die Richtung gehen, die in ihm vorgesehen ist, wenn er wirkt, was er sein will, nein, sein soll. Klingt das egoistisch? Wie das? Im Gegenteil. Leute, die ein erfülltes Dasein führen, sind glücksfähiger, sprich friedfertiger als jene, die täglich zu einem Leben antreten müssen, das nur Wut und Überdruss in ihnen auslöst. Ich weiß, dass einer zum Sich-Finden Glück braucht und die passenden Zufälle und die hilfreichen Frauen und Männer und Willenskraft und intuitive Intelligenz und, wie seltsam, eine Art Schuldgefühl. Ich denke, dass das Leben ein Geschenk ist. Auf der Welt sein zu dürfen, gilt als Privileg. Die meisten nehmen es so wahr. Wäre es anders, würden sie leichtfertiger sterben. Und stets bilde ich mir ein, dass mein Leben mir zusieht. Das ist ein schräger Satz. Doch so empfinde ich es. Mein Leben beobachtet mich und fragt jeden Tag, ob ich mich seines Geschenks würdig erweise. Oder ob ich wieder einmal faul bin, unbedacht und gleichgültig. Ja, ob ich vergessen habe, dass ich vergehe. Ich hasse diesen Blick und ich will ihn nicht missen. Solange er mich belauert, bin ich gewappnet. Ja, das Leben will belohnt werden, hat es doch gerade mich ausgesucht. Es gibt noch andere Blicke auf mich, von Leuten, die noch nie etwas von mir gehört haben. Es sind die Schriftsteller, die ich las und lese und von denen ich mir wünsche, dass sie mich nicht aus den Augen lassen. Frauen und Männer, die vom Jenseits nichts wissen wollen und nur vom Leben hier auf Erden berichten, die nie Trost suchen im Außerirdischen und die mir, ihrem Leser, jeden Fluchtweg ins Gatter abschneiden. Zerren die einen Richtung Bewusstseinstrübung, so ziehen sie, meine Autoren, mich mitten hinein in die Wirklichkeit. Sie sind meine Seelenwächter. Vor ihnen bekomme ich ein schlechtes Gewissen, wann immer ich mich dabei ertappe, ihren Ansprüchen nicht zu genügen. Wut steigt hoch über mich. Und ich verspreche, nein, ich schwöre auch mir, ab sofort mein Kostbarstes nicht mehr zu verraten. Bis wieder Tage passieren, die K.O. machen oder die ich nur hassen will, weil kein Glanz sich ausbreitet und der niederträchtige Alltag daherkommt, so beladen von Banalität, so umzingelt von müden, unfrohen Visagen oder ich, noch deprimierender, nur glänzenden Gesichtern begegne, die mich ungerührt daran erinnern, dass nichts an mir funkelt. Manchmal muss ein Drama her, damit wir uns bewusst werden, dass wir nichts Schöneres haben als unser Leben. Nachdem am 26. Dezember 2004 der Tsunami über Thailand gedonnert war, fuhr ich, unverwüstet, am nächsten Tag nach Phuket, auf der Suche nach einem vermissten Freund, der sich dort aufhielt. Die Ostküste der Ferieninsel hätte als Kulisse getaugt für einen Film über den Untergang der Welt. An manchen Stränden lagen noch die von der Hitze aufgedunsenen Leichen. Ich besuchte die Schwerverletzten im Krankenhaus. Kinder, Eltern, Greise. Ich fand eine Deutsche, die eine Stunde zuvor den Operationssaal verlassen hatte. Marion war zusammen mit ihrer Lebensgefährtin von der Flut überrascht worden. Bevor die Killerwelle den gemieteten Bungalow niederwalzte, hechteten die beiden hinters Bett und klammerten sich aneinander. Vergeblich. Die Wucht riss sie in zwei. Die Freundin verschwand im Strudel und Marion trieb mit hoher Geschwindigkeit durchs Wasser, bis irgendwo ein Baum herausragte und die Äste sie auffingen. Einen halben Tag lang durfte sie nicht loslassen. Dann wurde sie evakuiert. Sie wusste inzwischen, dass sie alles verloren hatte. Sie dachte an die Vertraute, nicht an den mitgebrachten Besitz. Weitere operative Eingriffe würden folgen, denn an verschiedenen Körperstellen fehlten ihr Fleischfetzen, weggerissen von Gegenständen, die ihr entgegengeschossen waren. Der Schock hatte sie zuerst wenig spüren lassen. Jetzt spürte sie den ganzen, den überall verwundeten Leib. Aber die physische Drangsal, flüsterte Marion, sei nichts im Vergleich zu den Bildern in ihrem Kopf, voller Toter, links und rechts an ihr vorbeidriftend, als ihr Leben an einem Ast hing. Mein Gott, meinte sie beim Abschied, was habe ich in meinem Leben getrödelt? Das muss aufhören. Das war ein bravouröser Vorsatz. Nicht trödeln im Leben. Manche, könnte man behaupten, brauchen ein Desaster, um aufzuwachen. Andere jedoch haben gar kein Glück, denn nie kommt ein Unglück nahe genug, eins, das wie ein Orkan über sie hereinbricht, auf das sie lernen, das Wichtige vom Idiotischen zu trennen. Wochenlang standen in der Bangkok Post Zeugenaussagen von Überlebenden und die meisten redeten davon, dass sie erst nach der Begegnung mit dem Tod erkannt hätten, wie einmalig das Leben sei und wie verschwenderisch nachlässig sie bislang damit umgegangen seien. Leben soll wie eine Droge sein. Doch bei vielen hört sie irgendwann auf zu wirken. Statt high zu bleiben, werden sie ranzig oder nisten sich, so nennen die Engländer das, in ihrer Quiet Desperation ein, verstummen, fressen sich voll, saufen sich voll, erdrosseln eine Sehnsucht nach der anderen. Jeder hat seine eigene Methode, um sein Leben abzuschaffen. Wer kennt sie nicht, die Zeitgenossen, die zu ambulanten Tränensäcken mutierten, die keine Gelegenheit versäumen, uns ihren Erdenjammer vorzugreinen und dabei gleichzeitig Ausschau halten nach Schuldigen. Was das Leben nie kümmert. Es ist taub für Elendsjeremiaden. Sie verpuffen. Das Leben will geliebt werden, sonst lahmt es. Wer es nicht bewundert, wer nicht in höchsten Tönen von ihm erzählt, der bekommt ein Scheißleben. Es funktioniert ein bisschen wie zwischen den Menschlein. Wer liebt, wird Liebe finden, und wer hasst, der verkümmert. Jeder weiß es. Die Lebensspanne ist ein Witz im Vergleich zu den Myriaden Jahren, die die Welt bereits auf Reisen ist. Ein Komma nichts. Und doch, es kann sich ewig hinziehen, wenn der Treibstoff fehlt, das Kerosin Freude, die Überraschungen, der Eros, das Verlangen, die Lust auf Wissen, die Neugier auf andere. Ein Leben als Leiche dauert viel länger als das Leben von einem, der ins Leben verliebt ist. Während einer Reise durch die USA kam ich nach Cape Canaveral, dem Ort in Florida, in dessen Nähe die NASA auf dem Kennedy Space Center Raumfähren in den Weltraum jagt. Für diesen Tag war ein Start geplant. Ich kam mit Frank ins Gespräch, einem freundlichen Touristen aus Iowa, Biologielehrer und ein, wie sich herausstellen sollte, kluger Kopf. Um genau 14 Uhr ging es los. Ein Höllenfeuer stob aus dem gigantischen Auspuff. Riesige Wasserdampfwolken waberten über den Boden. Die Arbeitsbühne brach nach allen Seiten weg und mit ungeheurer Power hob der Shuttle ab. »Schau«, sagte Frank, nachdem das Getüm am Himmel verschwunden war. »Was jetzt gerade passierte, ist eine Metapher im Zeitraffer für das Leben. Hast du das gesehen? Die Urkraft, mit der die Fähre sich losriss? Das ist ein Bild für die Jugend. Sie will davon. Sie will ein eigenes Leben. Doch bald, noch vor der Überwindung der Erdanziehung, tritt das Haupttriebwerk in Kraft. Das ist die Zeit, in der ein Mensch seinen Beruf findet, sich ausbildet, studiert, heiratet, eine Existenz gründet. Zuletzt wird der Tank abgeworfen. Das Raumschiff befindet sich in seiner Umlaufbahn. Und da bleibt es und dreht sich im Kreis, bis es verglüht. Ich hatte keine Ahnung, ob die drei Stufen technisch so abliefen. Trotzdem, Franks Idee klang einleuchtend. Wie wir als Jugendliche träumen, wie wir erobern wollen. Ja, bersten vor Drang. Dann, zweite Phase, erwachsen werden, lernen, Arbeit finden. Doch gleichzeitig unser Leben verbarrikadieren mit Verpflichtungen, mit Hypotheken, mit Entscheidungen, die lebenslängliche Pflichten, schlimmer, Zwänge nach sich ziehen. Und wir viel zu früh, dritte und letzte Runde, im Kreisverkehr der Routine landen. And we fade away, sang Neil Young. Das Rauschmittelleben muss man sich gut einteilen. Es soll für 80 Jahre reichen. Denn eine gräulichere Aussicht gibt es nicht, als sterben zu müssen mit einem längst erkalteten Herzen. Was einem Menschen überaus zuträglich wäre, um eher launig durchs Leben zu kommen? So einfach. Some craziness. Wer mit einer Prise Verrücktheit unterwegs ist, einer lustigen, leichtsinnigen, der wird die Tage verspielter hinter sich bringen, weil er immer lebt und nie tot ist. Einer, der um die Abgründe weiß, aber sich nicht hineinziehen lässt, dem gehört etwas, das haltlose Bewunderung fordert. Heiterkeit und Tiefe. Ein schneller Hinweis. Der Genderwahn geht um. Da ich schon vor Jahren beschlossen habe, nicht jeder Hysterie hinterherzulaufen, soll hier eine kurze Anmerkung stehen. Wenn ich höre, sage, meine ich wieder nicht auch die Hörerin. Umso mehr, weil sie, die Hörerinnen, uns Schreiber retten, sie die Mehrheit der Buchliebhaber bilden. Ich werde aber jetzt nicht die gängigen Hieroglyphen anwenden, um allen Schranzen der politischen Korrektheit Genüge zu tun. Ich teile meine Hörer nicht nach ihren Geschlechtsteilen ein, auch nicht nach ihrer sexuellen Orientierung. Mir ist jeder, jeder recht, auch die Asexuellen, die Schwulen, die Lesben, die Pansexuellen, ja, die Eunuchen, die Transgender, die rundum Operierten. Ich fordere einzig, dass der Mensch, die Menschin, sein Hirn mitbringt, wenn ein Buch von mir aufschlägt.
Thank you.
Das war Andreas und das war es dieses Mal auch von mir, jedenfalls fast. Abschließend nochmal ganz kurz der Verweis auf die aktuelle Weltwach Plus Folge mit André Schumacher. Und wie gesagt, nicht vergessen, schaut euch gern auf weltwach.de die Infos zu den 4 Ausgaben unseres Reisefestivals bei und mit André Schumacher an auf dem Kunterbundhof. Es würde mich wirklich freuen, ein paar von euch dort zu sehen. Gern könnt ihr euch auch einmal auf André Schumachers eigener Website umschauen. Dort, klar, gibt es auch die Infos zum Festival, aber darüber hinaus gibt es auch noch Infos zu den Reisen, die er als Guide anbietet, zu seinen Vorträgen und auch zu seinem Hof. Und also für André ist diese Zeit momentan, wie für so viele, alles andere als leicht, das muss man ganz klar sagen. Klar, die Reisen mussten alle abgesagt bzw. ins nächste Jahr verschoben werden. Erst jene im Frühjahr, jetzt gerade auch die meisten im Herbst, die für den Herbst geplant waren. Die Vorträge wurden naheliegenderweise auch fast alle abgesagt oder werden kaum noch gebucht. Letztes Jahr lief es für ihn auch schon nicht so richtig gut. Da musste er wegen gesundheitlicher Probleme einige Monate pausieren. Und deshalb bietet André nun um Unterstützung, um den Hof und alles, was dazugehört, weiter am Laufen zu halten und auch weiter aufbauen zu können. Und dafür hat er einige richtig nette Ideen, die er auf seiner Website andre-schumacher.de findet. Man kann zum Beispiel Baumpate werden, das heißt, gegen eine Spende pflanzt er einen Obstbaum und dann könnt ihr lebenslang dort kostenlos, wenn ihr in der Nähe seid, Äpfel oder Birnen oder Pflaumen oder was auch immer pflücken und ernten. Ihr könnt auch einen symbolischen Ziegelstein kaufen oder euch an einer Unterkunft beteiligen, die André bauen möchte und dann für die nächsten Jahre im Gegenzug dort kostenlos Urlaub machen auf dem Kunterbundhof oder kostenlos an einer seiner Reisen nächstes Jahr teilnehmen. Also da gibt es ganz viele Ideen. Infos dazu, wie gesagt, auf andre-schumacher.de. Schaut da gerne mal vorbei. So, lieben Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Es ist mal wieder etwas länger geworden, aber war ja auch ziemlich viel los mit Richard Löwenherz und Andreas Altmann. Lasst mich gerne wissen, wie es euch gefallen hat. Wenn es euch gut gefallen hat, freue ich mich ganz besonders. Ihr wisst es ja schon, wenn ihr das via Apple Podcast Rezension tut. Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Ciao.